Radio 1. Sanft und sorgfältig. Mit Olli Schulz und Jan Böhmermann.
Du hast lange gewartet vor deinem Radio.
Nun kommt, Leute.
Hier ist sanft und sorgfältig. Wir waren euch immer treu.
Hände hoch.
Sanft und sorgfältig. Die Radioshow.
Was für ein wunderschöner Frühlingstag, Jan.
Oh, so ein schöner Sonntag. Hallo und herzlich willkommen zu Sanft und Sorgfältig am 6. März 2016. Es riecht schon draußen nach Frühling. Der Winter ist vorbei.
Ja.
Und hier sind wir, Jan Böhmermann und Audi Schulz.
Audi Schulz und wir sind beide Mono Böhmi und Audi Schulz.
Nee, aber wir sind heute zum ersten Mal seit langer Zeit wieder zusammen in einem Studio in Berlin. Und du hast mich gerade mit dir hergenommen. Warum hast du jetzt auf einmal ein Audi? Letztens noch irgendwie mit einem BMW, Mercedes.
Das ist ein neuer Audi A6.
Warum hast du denn einen neuen, von welchem Geld kannst du dir einen Audi A6 leisten?
Ist gemietet, aber Herr Audi hat angerufen, meinte, Herr Schulz, Sie fahren immer diese teuren Kampf, versuchen Sie mal mit dem kleinen, mit dem Audi.
Ha.
Jan, wir sitzen uns gegenüber, wird eine ungewohnte Sendung, ich mag das nicht so gerne. Ich weiß nämlich, dass das immer so Sendungen werden, die so mittelmäßig werden. Deswegen haben wir uns gedacht, wir machen heute für euch da draußen, heute duze ich sogar die Leute mal, das machen wir eigentlich nie, aber heute mal, weil das eine ehrliche Sendung ist, ein Making-of. Heute machen wir ganz viel Making-of in der Sendung. Heute zeigen wir mal, wie das so ist. Wir können ja mal kurz erklären, wie der Tag begonnen hat für uns beide. Du bist heute aufgewacht in deinem Jacuzzi, wo du gestern eingeschlafen bist.
Ich bin gestern Abend im Whirlpool eingeschlafen und bin heute Morgen da aufgewacht. Das Wasser war natürlich immer noch warm, weil es ein beheizter Whirlpool war.
Oder weil du da die ganze Nacht reingepullert hast.
Das kann natürlich auch sein. Nee, ich bin trocken seit 2 Jahren. Wir müssen uns ganz kurz eben gerade biegen. Es war jetzt gerade keine Schleichwerbung für Audi, höchstens für Olli.
Ja. Das war ein Zeichen von mir an Audi, dass ich gerne ein Auto umsonst hätte.
Du hast es aber bezahlt, ne? Du hast es bezahlt.
Ja, klar. Ich habe es bezahlt. Ich bin auch nicht
Warum hast du denn kein eigenes Auto mehr? Ist das?
Weil mir das ist ja kein Witz, vor einem halben Jahr ist mir eine.
Auf dem Weg zur Sendung.
Auf dem Weg eine ältere Dame in den Wagen reingekracht. Und mein Wagen ist total schaden. Seitdem habe ich kein Auto mehr, fahre ab und zu meinen Mietwagen wenden. Das mache ich dann immer so, wenn ich irgendwo einen Job habe, dass ich den Mietwagen, dass die den bezahlen müssen, dann behalte ich den ein paar Tage länger. und das mache ich dann. Und dann habe ich jetzt noch diesen Audi, den hätte ich seit 3 Tagen abgeben müssen. Aber ich mache das und gebe ihn ab und sage dann, zahlt alles der Auftraggeber.
Cool.
Und klappt meistens nicht. Aber das ist so ein bisschen wie du damals, als unser erstes Treffen bei Radio 1 war und du erste Klasse Lufthansa für 750 Euro hierher geflogen bist, Jan. Würde ich nie vergessen.
Nee, nee, nee.
Alle sich beschwert haben und meinten, Jan Böhmermann, was ist das für ein dekadenter Typ?
Erstmal gibt es gar keine erste Klasse. Und das flog auch noch nie Lufthansa von Köln nach Berlin in den letzten 5 Jahren.
Irgendwas, ein Sonderflug mit Schäuble alleine in der Privatmaschine.
Ich bin einfach mit dem Flugzeug hergeflogen, weil ich am selben Tag noch arbeiten musste.
Ja.
Und das hat dann 200 Euro gekostet und es gab riesen Ärger, weil ich Reisekosten produziert habe. Wobei man sagen muss, dass du immer in Berlin bist und ich habe auch ein eigenes Studio da in Köln. Das bezahlt mir auch keiner, hinter den Kulissen. Ich sitze immer in meinem Studio, bezahlt mir auch keiner.
Eigentlich sitzt du bei dir im Kinderzimmer, wo Mikro aufgebaut wurde.
Mein YouTube-Zimmerchen. Da mache ich normalerweise so Schminktipps und so. Ja. Und einmal die Woche hole ich das Mikrofon raus, schließe es an den Laptop an und das ist dann mein Studio in Anführungszeichen.
Ich vermisse das so ein bisschen. Wir haben am Anfang oder öfter mal, als ich auch in Köln war, bei dir oben im Zimmer Sendungen aufgenommen. Und mir ist aufgefallen, das war so ein bisschen wie damals, als ich mit meinem besten Freund zur Schulzeit, Stefan Findeisen, den habe ich seit 30 Jahren nicht mehr gesehen, wir waren Freunde in der Schule und haben zusammen Hörspiele aufgenommen.
Oh.
Und das war so ein bisschen das gleiche Feeling. Wir sitzen da, du auch in einfachen Plünnen, also einfache Klamotten, Chips da und so. Und ich sitze daneben. Das ist wie mit einem Freund jetzt, wenn man, kennst du es noch früher? Der eine aus der Klasse hatte schon einen C64er und dann ist man zu dem mit nach Hause gegangen und der hat ja die ganze Zeit gedaddelt und man saß nur daneben und der so, ja, komm mal auf hier, 1942 das Spiel oder 41, dieses Flugzeugspiel, wo du so Sachen abbomben musst über Deutschland. Und dann hat er nur gedaddelt und dann hat man gefragt, kann ich auch mehr? So, nee, jetzt, dieses Level ist voll wichtig. Und da hast du ja die ganze Zeit gesessen. Da saß ich beim Typen den halben Nachmittag rum, öfter mal, und war auch schon mega genervt, dass der gedaddelt hat, wollte aber jetzt auch nicht unbedingt zu Hause sein.
Ah, kann ich mich auch erinnern. Er hat auch so Freunde, wo dann die Eltern sich früh geschieden haben scheiden lassen,
ja.
Mutter alleinerziehend, der Sohn so ein bisschen leicht übergewichtig, hatte alle Konsolen, hat mir den ganzen Nachmittag da gehangen und gezockt.
Aber hast du mitgezockt und sagst, warst du auch der daneben saß?
Immer daneben gesessen. Ja. Und ich war mal bei einem, da habe ich sogar mal übernachtet. Ich weiß noch ganz genau, dass ich bin irgendwie in, wie hieß der denn nochmal? Irgend so ein Name, wo man sich heute drüber lustig macht, Dustin, Kevin, Dennis oder so. Und habe ich, das war auch so einer, der hat auch He-Man-Figuren und so, durfte ich alles damals nicht.
Ja.
Und habe ich nachts, weil ich so aufgeregt war von dem Tag, mich das so mitgenommen hat, habe ich total gekotzt und habe aber das nicht geschafft, rechtzeitig zum Klo und habe dann quasi in einer fremden Wohnung bei einem fremden Kind auf den Teppich gekotzt, ganz groß, mega unangenehm.
Ekelhaft. Ja, was magst du lieber, wenn jemand bei dir übernachtet oder du bei jemandem übernachtest, wenn du dich für eine Sache entscheiden müsstest? Hier, du müsstest entweder, was wäre schöner, wenn ich bei dir schlafe oder du eine Nacht bei mir in der Bude pennst? Was wäre für dich?
Auf jeden Fall du bei mir.
Weil du mich dann rausschmeißen kannst mit einer Nacht?
Nee, weil ich deine Bude kenne.
Das, ey, Jan. Ganz ehrlich.
Dieser leicht beleidigte Gesichtsausdruck. Ja.
Ich kenne niemanden, der nicht schon mal in meiner Wohnung sagt, das ist ein tolles kleines...
Es ist ein tolles kleines Liebesnest.
Nein, der sagt, das ist so ein bisschen wie Graceland. Ja, ist so ein bisschen... Weißt du, wieso? Olli Schulz Graceland ist folgendes. Drei-Zimmer-Wohnung.
Schulzland.
Ja, Schulzland ist so, ist wie Graceland. Oder wie heißt das nochmal, wo Michael Jackson gewohnt hat?
Neverland Ranch.
Genau, Neverland Ranch. Und sowas habe ich auch. Nur bei mir gibt's keine Schafe zum Streicheln, sondern Sandwich-Maker, Smoothie-Mixer. Das ist so Schulzland. Und viele DVDs.
Und so Affen in Zirkusdirektorenuniform öffnen dir die Tür und aber so halbherzig dressiert nur. Hab irgendwann keinen Bock mehr gehabt, die weiter zu dressieren, weil die alles voll geschissen haben.
Ich werde gerade voll, der rattert es voll in meinem Kopf.
Schulzland.
Ja, so, oder so wie Siegfried und Roy, die weiße Tiger im Garten.
Wenn du die Kohle hättest und wenn du jetzt so durchdrehen würdest wie Michael Jackson, was wäre in deinem Freizeitpark drin?
Das habe ich mich gerade auch überlegt. Also auf alle Fälle viele, also es gibt einen holländischen Frikandelstand. Dann gibt es auch so einen Automaten, wo es die Kroketten gibt bei mir. Gleich am Reingang, so eine ganze Batterie voll. Wo auch so kleine Leute, kleinwüchsige Händchen immer neu nachliefern.
Und wenn die oben ran wollen an die Fächer, müssen sie sich übereinander stellen.
Genau, da müssen die Tricks machen. Und dann habe ich auf alle Fälle, gibt es bei mir ein großes Schwimmbad, wo man schwimmen kann. Tollen Wellnessbereich, viel Sauna, ein Dampfbad, dann überall Bademäntel. Also, dass man sich immer sofort ausziehen kann, wenn man irgendwo rumlaufen
will. Ein tolles Schwimmbad. Ich habe ein totales Jugendtrauma mir mitgebracht aus einem Freizeitpark, in dem ich mal, ich glaube, in der 10. Klasse Abschlussfahrt in Holland, in Wassenaar bei Den Haag. Der Park heißt Dönrell in den Dünen. Und da gab es Mülleimer in Form von großen Fröschen. Und immer wenn man was reingeworfen hat, dann haben die Frösche Papier hier Papier gesagt.
Also vom Band oder was?
Ich weiß nicht genau. Ich habe irgendwann, also ich weiß, dass es das mal
gab. Oder was kam man von Finn, der da mit einer Maske unter dem Teich irgendwie
saß? Nein, das ist ganz bizarr, weil ich kann mich daran total erinnern. Dann habe ich das irgendwann aber verklärt und habe jetzt bin mittlerweile der festen Überzeugung, dass ich das nur geträumt habe und dass es das überhaupt nicht gibt. Wenn irgendjemand weiß, ob es diese, also wenn jemand auch schon mal in diesem Freizeitpark war, in Holland, am Wasser, in der Nähe von Den Haag und sich an diese Papierkörbe erinnern kann, die hier Papier hier gesagt haben die ganze Zeit, dann kann er mir bitte eine Mail schreiben, weil ich habe... Mein Therapeut sagt, das ist ein riesiges Trauma, was nicht aufgearbeitet ist.
Und das dauert keine 24 Stunden, dann hast du den Link zu diesem Freizeitpark.
Den Link zu dem Freizeitpark kenne ich.
Ach so.
Ich war auch schon auf der Internetseite und ich weiß auch, dass es diese Mülleimer gibt.
Also mit anderen Worten, irgendeiner von unseren Radio-Fans oder Zuhörern muss jetzt da hinfahren und mal eine Aufnahme davon machen. Damit
Nein, das muss
kann.
Gar nicht sein. Ich möchte
Papier
nur kurz die Bestätigung haben, ob ich das nicht geträumt habe, dass die Mülleimer gesprochen haben und zwar immer das Gleiche. Man lief durch diesen Freizeitpark und man hatte immer diese Mülleimer, sobald man an den Mülleimer kam, Papier hier. Hier Papier hier.
Wie ist der Freizeitpark?
Hier, Dönrell.
Dönrell. Du bist Holland-affin, kann man das sagen?
Kann man so sagen, ich wohne in Köln, das ist in der Nähe von Holland, da fährt man dann schnell rüber.
Ja, stimmt. Und würdest du sagen, dass das auch deiner Mentalität entspricht, was die Holländer?
Ja, ne? Ich bin Norddeutscher. Wir sind früher auf den Groningen gewesen. Aber wir reden gleich weiter über Holland. Ich habe heute noch, wir müssen noch viele Sachen besprechen heute.
Was denn? Ich hab nichts auf dem Zettel heute. Ich bin heute wunschlos glücklich. Was hast du auf dem Zettel? Sag mal schon mal an, damit wir hier schon mal die Leute so ein bisschen heiß machen.
Also zum einen geht es jetzt gleich darum, dass ich mir eine neue Tasche kaufen möchte. Dann möchtest du mich noch demütigen, weil ich ein Interview geführt habe mit Florian David.
Was heißt demütigen? Das hast du schon selber gesagt.
Das können wir gleich bitte machen. Ja. Wir hören vorher aber einen Song, den Olli Schulz für einen großartigen Song hält. Ja. Hier ist von der neuen Platte von Udo Lindenberg.
Stärker als die Zeit heißt die Platte und der Song heißt Durch die schweren Zeiten. Die neue Platte von Udo Lindenberg kommt raus. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe den Song gestern zum ersten Mal gehört, auch vorgestern. Und der Udo Lindenberg schafft es, der jetzt 70 Jahre alt wird übrigens dieses Jahr. Toll produziert, ich glaube wieder von Michael Herbeck heißt er, glaube ich, der auch die
Bulli,
letzte...
Michael Bulli Herbeck.
Nee, der nicht. Der hat die letzte Platte auch vor 8 Jahren gemacht. Udo Lindenberg, kann man ja sagen, was man will, hat sich eine merkwürdige Entourage an Freunden und Leuten aufgebaut. Vielleicht bin ich auch nur einfach neidisch, dass ich nicht dazugehöre, weil ich die alle scheiße finde. Der hat immer, ganz ehrlich mal, Udo Lindenberg war nie geschmackssicher, hat viele merkwürdige Sachen in seinem Leben gemacht, aber er hat immer mal wieder einen guten Song rausgehauen, beziehungsweise hat jetzt tolles Produzententeam sich organisiert, die ihm irgendwie Songs auf den Leib schneidern. Und diese Nummer habe ich gestern gehört und sie hat mich berührt. Vielleicht auch in so einem Moment, wo man einfach berührt wird. Wenn das jetzt hier irgendwie...
Wie wenn so ein katholischer Priester so einen kleinen Jungen berührt.
Genau, so ein bisschen so. Und wenn so eine Emo-Schnute singt, wir kämpfen uns durch die geile Zeit, finde ich scheiße. Aber wenn Udo das singt, dann nehme ich ihm das ab, weil Udo wirklich durch Ups und Downs gegangen ist und ich Udo Lindenberg in den 90er Jahren oft in Hamburg auf der Reeperbahn gesehen habe. Hier ist Schwere Zeiten, die neue Single von Udo Lindenberg. Willkommen zurück. Heute am Sonntag, den... Jan, hast du das Datum im Kopf?
Besonders der 6. März. Wir müssen über viele Dinge noch sprechen. Habe ich gerade ganz vergessen. Crystal Meth am Neulendorfplatz rausgeholt. Volker Beck, der innenpolitische Sprecher der Grünen. Ich glaube auch Vorsitzender der parlamentarischen...
Das Zeug hätte er doch bei mir kaufen können.
Ohne Scheiß. Muss man, jetzt weniger Häme als mehr, unglaubliche Fassungslosigkeit.
Ja,
wie kann man so, wie kann das passieren, dass du in Berlin zu Fuß von Bullen kontrolliert wirst? Wie kann das passieren?
Ist er ja nicht im Auto gewesen?
Nein. Zu Fuß, von der Fußstreife, zu Fuß kontrolliert worden. 0,6 Gramm Crystal Meth. Ich glaube, eine Dose ist irgendwie so 10 Milligramm, 10 bis 20 Milligramm.
Ich habe keine Ahnung von Crystal Meth. Ich finde, das ist so eine Droge, die ist auch erst seit 10 Jahren, glaube ich, auf dem Markt.
Nee, Crystal Meth gibt schon die Pervertin. Das ist die alte Hitler-Droge.
Stimmt.
Hast du nicht die Bildschlagzeile gesehen? Hitler-Droge, Grüner mit Hitler-Droge in Hitlerland.
Das war schon
in Hitlers
witzig.
Reichshauptstadt.
Also, das war wirklich witzig.
Muss man ganz gallige Kommentare gelesen. Ganz gallig, dass diese Empörungsmaschine
Volker
im
Beck,
Internet.
Ja, aber Volker Beck, da muss man sich wirklich fragen, der ist doch Mitte 50. Wenn man dann noch irgendwie drogenaffin ist, dann sollte man doch sein Leben so ausgerichtet haben, dass man sich Leute organisiert, die das für einen klar machen, oder?
Wenn man schon Drogen nehmen möchte und wenn man schon Crystal Meth nehmen will, also da muss man erstmal drauf kommen, Crystal Meth zu nehmen.
Was ist denn die Droge deiner Wahl, wenn du müsstest? Sonst foltern dich die Taliban.
Wenn, dann würde ich also Alkohol allerhöchstens. Guck mal hier, ich glaube, aus der Süddeutschen Zeitung von vor 3 Tagen habe ich ein Artikelchen. Da geht es auch, glaube ich, am Rande um uns, wenn ich uns so angucke.
Warum?
Es geht um Volker Beck und darüber, dass er so diskreditiert wird in den sozialen Netzwerken, dass er einfach einmal eine Persona non grata ist.
Hast du was getwittert dazu?
Nein, ich habe mich lustig gemacht darüber. Aber
ja, meine ich, also hast du was getwittert.
Es trifft jeden, der quasi ein öffentliches Amt bekleidet und dann Crystal Meth nimmt, weil das ist ohne Scheiß Suff und so, auch gar kein Urteil, ob man Drogen gut oder schlecht findet, aber Crystal Meth, dann, wenn man das machen möchte, dann bitte so heimlich, also es ist wirklich so bescheuert. Also
ja,
Crystal Meth ist echt ganz schön bescheuert.
Vor allem, weil die Droge auch, glaube ich, welche Droge hat denn einen guten Ruf? Wenn er mit einem Joint erwischt worden wäre, hätten viele noch gesagt, das ist ein geiler
und
Typ.
Selbst bei Heroin, da würden alle sagen, ja Mensch, gut, ja, da muss man jetzt mal sehen, was man was macht. Aber Crystal Meth ist so...
Heroin ist dann schon wieder, weil auch große Stars wie Philipp Seymour Hoffmann oder so sind an Heroin gestorben. Oder ich glaube Heath Ledger auch. Ist er auch an oder Drogen?
Weiß man nicht, ich glaube, der hat Tabletten geschluckt.
Irgendwie so, aber viele große, Janis Joplin Überdosis Heroin, Jimi Hendrix, das ist dann irgendwie so ein Zeichen dafür, dass das irgendwie auch legitim ist, weil das ist irgendwie eine große, schwere Droge. Keine Ahnung, ich will jetzt auf alle Fälle das nicht glorifizieren. Aber Crystal Meth genießt doch auch schon den Ruf von verpickelte Teenager, die irgendwie da sitzen und Batteriesäure saufen und dann mit Crystal Meth gurgeln, oder?
Ja. Hier steht zu Volker Beck, Beck ist dies bewusst, er hat all seine politischen Ämter niedergelegt. Letzteres schützt ihn nicht vor dem überquellenden Spott in den oftmals sehr unsozialen Netzwerken oder vor der Häme dezidiert nicht moralistischer bis unmoralischer Menschen und Institutionen wie Bild, etwelchen Werbefuzzis oder jungbärtigen Fernsehkomödianten.
Oh, da bist du gemeint, nicht ich. Du.
Ich bin da, glaube ich, gemeint. Ja.
Aber eine Frage,
aber
wer
das Meth hat, muss für den Spott nicht sorgen.
Das stimmt. Schönes, schönes Meth-Brötchen morgen schon mal. Sag mal, ist die Karriere jetzt komplett durch?
Auf keinen Fall.
Hast du als Volker Beck, der mit Crystal Meth erwischt wurde, nochmal eine Chance?
Auf wieder? Jeden Fall.
Wirklich?
Ja, natürlich.
Denke ich nämlich auch. Und ich finde auch, das ist okay. Das ist nämlich so eine Sache, hier, Konstantin Wecker hatte doch auch mal irgendwie...
Koks-Probleme.
Irgendwie so, hat irgendwie, oder irgendwas geraucht, Aluminium geraucht, keine Ahnung. Und der ist doch auch wieder voll im Leben drin und dem geht's doch wieder gut. Oder Reinhard
Fendrich. Aber ist ja noch nicht gewählt in ein öffentliches Amt, ne, wieder, wie so ein Bundestagsmitglied. Aber Michael Hartmann von der SPD, der in dieser Gartenlaube da mit Crystal Meth, von dieser Dealerin was bekommen hat, ist auch noch Mitglied im Bundestag. Ich glaube, das dauert ein kleines bisschen, bis man sich erholt. Man muss, glaube ich, ein bisschen mal in sich gehen und gucken, ob das eine gute Idee ist und so.
Ja.
Und ich glaube schon, natürlich hast du da eine Chance. Du kannst welcher bayerische Politiker hat nochmal einen Tod gefahren im Suff? Ist auch dann auch noch weiter.
Stimmt.
Das ist, ja, natürlich, man ist das unangenehm und dann muss man sich dem Urteil quasi stellen, was dann kommt. Aber ehrlich gesagt, ohne Scheiß, wer das Meth hat, muss für den Sport nicht sorgen. So ist es.
Ja.
Weil, also wirklich Haschisch oder raucht hier ein oder Koks ist wahrscheinlich noch gesellschaftlich akzeptierter als Crystal Meth. Und dann auch noch, weißt du, am Neulendorfplatz nach in der Woche um 12 Uhr.
Vor allem der Platz, der wirklich, also dafür auch bekannt
ist,
dass da gerne mal Zivi-Bullen rumrennen und so. Also ich kaufe seit Jahren mein Crystal Meth nicht mehr da.
Ja, hättest du nicht Volker Beck da mal was sagen können vorher?
Ich habe da lange mit so einem, wir haben da Flugblätter gemacht, ich und meine Medienkollegen, dass wir jetzt, es gibt einen neuen Platz, und zwar in Charlottenburg.
am Breitscheidplatz.
Ja, genau.
Genau.
Nee, im Bikini-Haus. Da kommt einmal die Woche ein Typ aus Köln mit dem Koffer, mit dem Rollkoffer. Und
von
steht,
Rimowa, mit schwarzen Rimowa-Rollkoffer.
Genau, und der steht dann eine Stunde vorm Zoopalast und dann kriegst du alles, was du willst. Das wäre geil, wenn Jan Böhmermann mit Drogenkoffer erwischt, auf dem Weg von Köln nach Berlin.
Ja. Ist eher, also ich glaube, das wäre eher nicht so das Ding, was mir jetzt in der öffentlichen Wahrnehmung genickt. Ich glaube, wäre es die große Fresse. Zweimal in die falsche Richtung, einen Schritt zu weit gegangen. Das bricht mir das Genick.
Ich glaube, dein Genick wird dir deine neue Freundschaft zu Michael Matthias Schweighöfer vielleicht ein bisschen brechen. Weil da würde ich dich jetzt gerne mal ganz kurz fragen, was war denn das für eine Aktion mit diesem Video mit Matthias Schweighöfer und David Fitz, wo ihr so abkumpelt zu dritt?
Ich hab dir meine Garderobe eingeladen.
Ja, und dann sitzt ihr so und dann macht ihr so Witze wie so vor 5 Jahren, also so dreht so die Kamera und jeder lacht so ein bisschen. Aber für niemanden ist der Gag verständlich. Es kam so ein bisschen, guck mal, ich sitze hier mit den beiden großen Jungschauspielern aus Deutschland, die gerade die Nummer eins sind.
Nummer eins, der geilste Tag. Guck mal, sie ist schon wieder Promo gemacht.
Ja, aber das ist so eine Frage, die waren doch überall schon. Warum mussten du dich da auch noch jetzt irgendwie ankommen?
Die waren bei uns im Studio und ich saß gerade in meiner Garderobe und habe Texte geschrieben und die haben vor der Tür gedreht. Und ich kannte die ja beide, ich habe die noch nie gesehen, beide. Ja. Mhm. Und wir haben direkt menschlich connected, kurz. Ja. Wir haben dasselbe Sternzeichen, Matthias Schweighöfer und ich, und das war direkt.
Okay, und dann geht ihr heute Abend, gehst du auch noch mit Til Schweiger irgendwie ins Grill Royal?
Ja, halt mal die Fresse, du. Wer ist denn hier derjenige, der in Berlin hier in der Society abhängt?
Ja, aber nur mit guten Leuten.
Ja, aber
nix gegen Matthias Schweighöfer Nummer 1.
Du sagst jetzt gerade Matthias Schweighöfer und Florian David Fitz, die beide extrem nett waren und sehr, sehr zuvorkommend, sehr weißt offen, du dass du die Scheiße findest. Und dass du mich dafür scheiße findest, dass ich die ganz nett fand.
Wärst du 1943 auch mit Göring noch und mit Himmler noch essen gegangen?
Du vergleichst jetzt also gerade die beiden erfolgreichsten deutschen Jungschauspieler mit Nazi.
Jan, du bist ein Medienclown, der gerne mal den Finger in die Wunde der Öffentlichkeit legt.
Arsch der Öffentlichkeit steckt.
Und wie willst du das jetzt machen, wenn man mit dem Fuckbuddy von Til Schweiger zusammen so witzige Videos macht? Ja, wie willst du noch deine Glaubwürdigkeit?
Du unterschätzt meine Skrupellosigkeit, Olli.
Ja?
Du weißt doch, für einen guten Witz bin ich bereit, jeden fallen zu lassen.
Mich auch?
Dazu war der Witz noch nicht gut genug.
Okay, ja. Aber David Witz und Dings hier, Schweighöfer, das war schon so ein bisschen so, guck mal, jetzt sitze ich hier mit den beiden großen Schauspielern.
Ja, genauso was gedacht, absolut keine Idee, was wir hätten sagen sollen. Ich wollte einfach nur zeigen bei Facebook.
Dann mach doch gar nichts, Mann. Dann redet man privat mal kurz, damit man sich in der Öffentlichkeit noch das Bild des zynischen Medienclowns bewahren kann.
Darum geht's doch gar nicht. Was ist denn, als wäre das irgendwas, worauf man achten muss, was die Öffentlichkeit für ein Bild fand. Guck mal hier, die Süddeutsche Zeitung mit so einem unterschwelligen Groll, ja. Jungbärtiger Fernsehkomödian, so nach dem Motto, ja, Volker Beck, man muss ihm eine Chance geben und man darf nicht mal 2 Tage drüber lachen, dass jemand so doof ist, sich am Neulendorfplatz zu Fuß mit Christel Metz an Bundestagsabgeordneten.
Die Süddeutsche wollte dich gleich entkräften, so ein bisschen damit. So, aber trotzdem, so, jetzt kommt Matthias Schweighöfer, der hat bestimmt auch mal einen Song gesungen von irgendeinem Soundtrack. Der hat wirklich mal irgendwas gesungen.
Ich glaube, der hat in dem Film mit Fritzi Haberland, haben wir uns dann nochmal angeguckt, hat er irgendwas gesungen.
Ach, habt ihr euch noch angeguckt, zusammen den Film, ja?
Wir haben uns ein bisschen durch das Lebenswerk von Matthias Schweighöfer geklickt.
Und er war dabei, oder?
Nein, absolut nicht. Nur wir in der Redaktion und haben einfach mal da durchgeguckt. Und du kannst jetzt scheiße finden, aber ich finde den auf einer gleichen Ebene okay, wie Matthias Schweiger okay findet. Also jetzt mal künstlerisch. Okay. Der macht seine Filme, die spielen das Geld wieder ein. Und das ist in Deutschland schon mal was du erstmal schaffen musst, mein Lieber.
Hier ist Jan-Josef Liefers und Silly und,
Das ist nicht Silly, das ist nicht
Jack's
Silly.
Baby.
Nein, Silly ist nicht Jan-Josef Liefers, das ist Anna Loos.
Ja, das ist doch eine Symbiose, Anna Loos.
Nein. Ja, obwohl das stimmt. Die haben beide tragen dieselben Hüte.
Ja. Nee, wir müssen auch noch.
Liefers ist Radio Doria. Hier kommt ein geiler Song von der Band von Jan-Josef Liefers.
Nein! Ich möchte das
für Olli Schulz. Radio Doria.
Nein!
Zur Strafe. Oh. Radio Doria hier in Radio 1 bei Bremen 4, bei Enjoy, bei UFM und bei Puls.
Radio 1. Sanft und sorgfältig. Mit Olli und Jan.
Yeah! Willkommen zu Sanft und sorgfältig.
Hey, hallo.
Die erste Stunde. Jan Böhmermann, Olli Schulz in einem Studio.
Wir sind da. Wir finden alle gut. Wir finden alle nett. Außer Olli, der mag Matthias Schweighöfer und Florian David Fitz nicht.
Ich finde die völlig legitim. Ich weiß nur nicht, warum ausgerechnet du, der sich in letzter Zeit immer mit den Großen angelegt hat, und auch mit den großen Comedians Deutschlands auf einmal da abkumpelt. Also das ist irgendwie... Ich bin aber neidisch. Nein, bin ich nicht. Ich habe auch gesehen, dass du dich ein bisschen Schauen Sie sich nochmal das Video an auf Facebook von Jan Böhmermann in seinem grauen Pyjama mit hier den beiden Superstars. Der fühlt sich auch... Du weißt auch genau in dem Augenblick, ja, das ist eigentlich nicht das, was man immer verkörpert.
Ich bin der Spatenkasper und da sind zwei große Schauspieler neben mir und das ist einfach eine Sache, die muss er erstmal aushalten.
Ja. Ich war neulich beim Casting.
Ach, guck.
Und zwar hat mich jemand...
Bibi und Tina 4?
Nein, leider nicht. Aber ich habe... ich spiele wahrscheinlich in einem ganz tollen Film mit, der auch dich interessieren wird. Aber ich darf den Namen noch nicht sagen.
Oh Mann.
Ich würde auch mal was geheim halten, okay. Genauso wie du. Aber ich habe, also erzähl ich mal ganz kurz. Ich wurde gefragt, ob ich mitspielen möchte in einem deutschen Fernsehfilm.
Mhm. Fernsehfilm?
In einem Fernsehfilm und auch große Rolle.
Große Rolle?
Ja, dann bin ich zum Casting gegangen, habe den Text gelernt und dann saß da der Regisseur, mhm, den ich total nett finde, und noch eine Frau, die aussah wie aus den 70ern, wie eine strenge Ballettlehrerin, so ein Dutt. Mhm.
Hatte so ein Yes-Törtchen dabei. Ne?
Ja, genau. Und dann wurden zwei, drei verschiedene Schauspielerinnen, mit denen die musste ich anspielen. Ich musste eine Szene spielen, ich wurde so gefilmt. Und es war morgens um 10 und ich war noch nicht so richtig gut drauf, hatte den Text noch nicht verinnerlicht. Aber
für dich mitten in der Nacht morgens um 10.
Genau, aber ich bin ja auch kein Schauspieler und habe mich auch nie als großen Schauspieler. Ich wurde gefragt, um das mal ganz kurz zu sagen. Und dann sitze ich da und wir spielen so, ich spiele so mit zwei Schauspielerinnen, die fand ich beide super. Und dann hat man so es getestet. Und dann ist der Regisseur rausgegangen und das war vorbei, das Casting. Dann habe ich mal die Jacke angezogen und dann meinte diese strenge Ballettlehrerin, Text lernen ist auch mal ganz gut, ne? Und wenn Sie Schauspielern wollen, dann kann ich hier guten Schauspiellehrer in Berlin, da gehen Sie alle hin. Der Michael Pupsikopf oder so, keine Ahnung. Und hat mich dermaßen erniedrigt und wollte mir das Gefühl geben, dass ich irgendwie ein Lappen bin, der nichts drauf hat.
Ja.
Und dann habe ich gesagt, ey, sorry, aber dann kann auch Jürgen Vogel die Rolle spielen. Und bin rausgegangen, weil ich das dann, ich habe mich nirgendwo beworben, sondern die haben mich gefragt. Mhm. Und dann geht man da hin und dann wird man erniedrigt von so einer Frau, die sagt, so, die kommt aus dieser alten Zeit noch, ja, hier, ich bin streng. Ne?
Ja, wahrscheinlich, weil sie die Verhandlungen Honorarverhandlungen drücken wollten.
Weil die einfach nicht eingesehen hat, dass so ein Spinner wie ich eine Rolle kriegen soll im Film, wo draußen darbende Schauspieler sind, die irgendwie vor sich hin siechen.
Ja, okay. Na, stimmt ja auch.
Ja, da kann ich aber auch nichts für, weil ich, wenn man mich fragt nach einer interessanten Sache, dann komme ich erstmal vorbei und gucke mir das gerne an.
Was meinst du, wie viele Radiomoderatoren hier vor dem Haus stehen und sagen, verdammt nochmal, die beiden Flachpfeifen findet Scheiße da labern, das kann ich auch.
Kein einziger.
Und ich habe wenigstens keinen Sprachfehler.
Ja.
Aber mir ist aufgefallen, dass ich, das habe ich in einer anderen Radiosendung schon mal festgestellt, ich habe auch einen kleinen Sprachfehler.
Nee, du sprichst sehr, sehr, sehr gut aus. Also, du drückst dich sehr gut
aus. Ich pfeife immer. Scheiße. Scheiße.
Scheiße.
Scheiße. Scheiße. Schön.
Wir sind beide echt so
schöner Schmuse, Jan.
So, was ist denn? Hat Schweigi schon erzählt noch mal?
Schweighöfer.
Sagt man Schweigi?
Der geilste Tag. Platz 1.
Wie heißt der Fußballer? Schweini.
Joachim Schweinsteiger.
Wieso machen nicht Schweigsteiger?
Und Joachim Fritz.
Nee, Matthias Schweighöfer. Sag mal, Schweighöfer, Schweinsteiger, Schweiger.
Der geilste Tag, Platz 1, Kino.
Ja, hast gesehen?
Noch nicht, nee.
Es gibt nur einen Film, der gut ist, meiner Meinung nach, das Thema Tod, weil es ist immer so, ja, da kriegt jemand eine Todesdiagnose und dann feiern sie nochmal richtig das Leben zusammen. Ist aber, glaube ich, nicht so. Es gibt eine ganz tolle Doku über Sterben, die es auf YouTube gibt. Habe ich schon mal, glaube ich, gesagt. Das ist eine wahnsinnig gute, mutige Doku.
Kommen wir jetzt wieder zum Thema
Sterben. Nein, pass auf. Und diese ganzen unrealistischen Filme von wegen, ja, Todesdiagnose, jetzt gehen wir nochmal am Puff und bumsen uns richtig aus. Und dann ist das Leben wieder halbwegs schön. Glaube ich nicht dran. Ein Film, der meiner Meinung nach der beste Thema ist, der beste Film zu diesem Thema, Halt auf freier Strecke. Hast du den gesehen? Mit
Andreas Peschel?
Andreas Dresen, Megafilm.
Ja, habe ich gesehen.
Hat mir die Schuhe ausgezogen, weil das so extrem traurig war und so hart das alles verkörpert hat.
Ja, Andreas Dresen Filme muss man sowieso, also eigentlich kann man fast alle.
Ja, das ist leider so ein Problem, dass das nimmt einen immer extrem, die nehme ich immer sehr mit. Das ist wirklich ein mutiger Filmemacher, den ich auch sehr schätze dafür.
Ja, und ich glaube, die große Stärke ist die
Und da tanzt auch nicht irgendwie Matthias Schweighöfer mit der Clownsnase noch durchs Bild und sagt, haha, wir sterben morgen.
Meine Güte, du bist wirklich so ein, diese komische elitäre Art, die du jetzt hier angewöhnt hast.
Ja, weil du nachlässt. Weißt du was, das ist Yin-Yang-Gewinn.
Für mich bist du ein fusselbärtiger Fernsehkomödiant, ganz einfach.
Ich mache ja gar nichts mehr im Fernsehen. Ich mache ja nur was, wenn Freunde mich fragen. Wenn Freunde sagen, Olli, ich habe
hier... Wenn Freunde mit den Geldbündeln wählen, dann mache ich was.
Dann mache ich was, genau.
Ich frage mich...
Meine Frage ist ganz kurz mal, wenn ich eine eigene Fernsehsendung mal machen sollte irgendwann, wer von meinen guten Freunden, bei denen ich überall mal ausgeholfen habe, schöne Grüße da draußen, wer dann noch vorbeikommen würde zu mir, all die Leute, für die ich mal einen Gefallen getan habe.
Gefallen getan. Ich würde kommen, Olli. Je nachdem, was für eine Sendung ist. Wenn das jetzt irgendwie keine Ahnung, Quizduell ist oder Paarduell mit Anne Gästhüsen und Frank Plasberg,
ja,
dann würde ich... Würdest du das machen? Würdest du mit deinem Lebensgefährten in einer Fernsehsendung zusammen moderieren?
Klar.
Wirklich?
Ja. Aber Happe will nicht mehr ins Fernsehen.
Happe?
Happe.
Ist Happe Kerkeling dein Lebensgefährte?
Wäre nicht schlecht, oder?
Ja, kohlemäßig, seit das Buch raus ist irgendwie, der ist ja Buch-Multimillionär.
Ja, und der hätte voll viel zu erzählen. Ich würde ihn die ganze Zeit ausfragen, wie das war. Das Interessante ist ja, Happe Kerkeling hat 1985 schon angefangen und der ist jetzt 50 Jahre alt. Der war damals 19 oder 20, als er seine erste Sendung bekommen hat, haben wir schon mal erzählt. Und dann gibt es Aufnahmen noch von der Plattenküche. Das war eine Sendung damals mit Frank Zander und Helga Feddersen. Mhm. Und da hat die ARD den zuerst mit untergebracht als Sidekick von den beiden. Und dann haben die zu dritt Gags gemacht. Kann man sich alle noch angucken. Sind alle jetzt nicht mehr so dolle. Aber da hat man schon das ganze Talent gesehen von Happe Kerkeling. Der hat sich eigentlich seit er 20 ist kaum weiterentwickelt. Das meine ich nicht negativ, sondern er war schon so voller Energie und Talent mit 20, dass der gar nichts mehr machen musste, außer abzuliefern.
Und der ist jetzt einfach so ein kleines bisschen ausgebrannt, würde ich nicht sagen, aber ich sag mal so ein bisschen zur Ruhe gekommen. Da muss ich nichts mehr beweisen.
Ja.
Hatte so einen Seidenschal gekauft, den er immer anzieht, wenn er im Fernsehen sitzt.
Und redet schlecht übers Fernsehen.
Und redet schlecht.
Und weißt du was?
Eigentlich ein Traum fürs Alter. Finde ich auch ganz cool.
Ja, und ich glaube, ich werde auch so ein Typ. Wenn ich älter bin, so, wenn ich die 60, 70 erreichen sollte, wenn ich da so ankomme, ne, dann würde ich auch alles schlecht machen. Warum auch nicht? Das ist ein absolut legitim. Du hast gelebt und du willst den anderen nicht, dass die, du weißt auch, dass die Zeit, das ist nämlich einfach so. Wenn du alt bist, dann weißt du, jetzt gibt's neue moderne Zeiten, die Leute sind noch sexuell freier und man kriegt das, darf das alles nicht mehr ausleben.
Oder weniger frei. Das kann auch sein, dass alles wieder zurückgeht.
Ja, das ist aber immer nur ganz kurz. Ganz kurz und dann wird's wieder noch schmutziger, glaube ich. Und dann gehen die wieder ein Stück zurück. Und ich würde dann auch den Leuten alles schlecht machen, glaube ich. Ich glaube, ich bin nicht so ein Opa, der sagt, ja, lass die jungen Leute mal machen. Ich würde auch sagen, das sind alles degenerierte Schweine. Vielleicht auch nicht. Keine Ahnung. Was ist denn du da gerade?
Ein Corny. Sag mal, haben wir Volker Beck
genug gewürdigt?
Nein, tut man Volker Beck Unrecht, wenn man sich darüber lustig macht, dass er Crystal Meth nimmt?
Das ist ja in erster Linie sein Problem. Es ist ja in erster Linie so, dass er das nimmt, weil er das braucht. Und damit ein Problem hat. Das ist ja schon mal scheiße genug, glaube ich.
Weißt du, aber wenn man jetzt in Frage stellt, dass man das machen darf, dann darf man auch in Frage stellen, dass man sich überhaupt über Leute öffentlich äußert, die ein öffentliches Amt bekleiden oder irgendwas in der Öffentlichkeit machen. Das ist, ehrlich gesagt, also mein einziger Lebenssinn oder mein einziger Berufszweck ist, sich über Leute lustig zu machen, die irgendwas verbockt haben in der Öffentlichkeit.
Ja, und das Ding ist aber auch, dass irgendwann natürlich alle hoffen, dass du irgendwann mal irgendwas machst in der Öffentlichkeit.
Das wird garantiert irgendwann passieren und wird es auch garantiert 100%ig zurückfallen. 100% ist, also nicht garantiert, aber es kann natürlich jederzeit passieren.
Und das Traurige ist, wenn bei mir was ist, dann steht da irgendwo in der Bild ein Comedian, weil die würden mich niemals als Musiker oder Blödelbade. Blödelbade mit angedicktem Penis in der Paris-Bar gesichtet.
In Hitlers Stadt Berlin.
Blödelbade gräbt Hitlers Penis aus.
Was?
Ja, ausgegraben. Blödelbade mit Schaufel im Tiergarten erwischt. Irgendwie
mit,
so.
Mit Hitlers Oberschenkelknochen. Nackt an Hitlers Oberschenkelknochen in Hitlers Stadt Berlin. Ja, klar, natürlich kann das, also es trifft einen natürlich dann umso härter, wenn man dann selber dran ist. Ich sag mal, Volker Beck war jetzt auch nicht gerade, also nicht gerade das Gegenteil von einem Moralisten.
Ja.
Oder ist nicht gerade das Gegenteil von einem Moralisten auf seinen Gebieten. Und ich finde das
eigentlich. Bist du als Politiker
ich
ja immer.
Also. Ich finde das ehrlich, ich finde einfach auch Michael Hartmann von der SPD, ich finde es einfach, wenn du als Politiker im Bundestag Crystal Meth nimmst, irgendwie wirklich so eine alte Idiotendroge, das ist schon. Also ich finde das einfach.
Ich glaube aber, das ist immer, wenn sowas dann rauskommt, dann denke ich ja immer ganz oft, das ist ja so eine Frage, ich habe mir noch nicht die Bernhard Brink Hörbuch angehört von Bernhard Brink, Bohlen, mein Fahrer.
Oh, habe ich auch gesehen.
Das ist leider totaler Schrott.
Habe ich auch gehört.
Vor 10 Jahren rausgekommen und das ist so traurig. Bernhard Brink schreibt nur, weil damals war doch Dieter Bohlen mit seinen Hörbüchern Nichts als die Wahrheit so erfolgreich.
Ja, ja.
Und Bernhard Brink hasst Dieter Bohlen und genau wie Farid Bang, sondern wie heißt er nochmal? Frank Farian. Mhm. Und die haben doch Bücher geschrieben, Stupid dieser Bohlen, wo es dann nur gegen Dieter Bohlen geht. Mhm. Und die eigentlich, Frank Farian schreibt die ganze Zeit in seinem Buch, Dieter Bohlen hat 200 Millionen Platten verkauft. Ein Frank Farian hat 400 Millionen verkauft. Ja. Und Bernhard Brink schreibt die ganze Zeit, dass Dieter Bohlen so genervt hat früher. Aber schreibt auch nichts über seine eigenen Erfolge. Ist ganz deprimierend. Aber da wird nämlich auch, ich will ja immer so eine schöne Doku hören, wo es heißt, ja früher bei der aktuellen Schaubude oder wo die da waren, da wurde nur gesoffen. Ich glaube, das stimmt nicht, oder?
Glaube ich nicht.
Also
wir müssen, Susanne spricht uns schon aufs Ohr, wir müssen aufhören. Wir klären gleich noch die juristische Frage, und ihre Hobbyjuristen klären gleich noch die Frage, ob Volker Beck als Bundestagsabgeordneter nicht überhaupt hätte gar nicht kontrolliert werden dürfen, weil er genießt ja parlamentarische Immunität.
Ja.
Da kann er nicht einfach von der Polizeistreife angehalten und auf Drogen durchsucht werden. Und wie sich das genau richtig verhält, werden wir gleich für Sie zusammen orakeln. Nach diesem Song.
Genau, hier ist extra breit mit Polizei. Ei, ei, ei.
Sanft und sorgfältig,
die Radioshow mit Jan und Olli
am Sonntag. Am Blut.
Hey Jan, wir sind gut drauf heute, ja, aber ich werde nicht.
Wir haben zwei Corny jetzt schon drin.
Ja, bei mir.
Ein Corny.
Musti. Das sind auch so Leute, die leben von einem Hit, ne?
Musti habe ich ein paar Mal gesehen. Aber nie unsympathisch.
Musti habe ich mal gesehen.
Oh, da bringt Susanne gerade was rein. Dankeschön.
Oh, ist das eine Sondernachricht?
Im Reich der sprechenden Mülleimer. Papier hier. Hallo, hallo. Egal, wo man sich im 72 Hektar großen Efteling gerade befindet, der mahnende Ruf der Mülleimer ist allgegenwärtig. Sprechender Papierkorb in Efteling. Das ist aber.
Das, guck mal, das ist ein Papier, das ist kein Brunnen, sondern ein Papierkorb.
Hat jetzt Susanne gerade die ganze Zeit.
Ja! Das macht die für dich.
recherchiert, während wir hier da. Das gibt's doch gar nicht. Aber es ist nicht Efteling, es ist in Holland. Aber es gibt offenbar auch anderswo sprechende Papierkörbe, die Menschen in ihren Träumen verfolgen. Ach so, wir wollten noch ganz kurz, als Parlamentarier kannst du doch, also meine ich, da, wenn du von der Polizei oder von der Staatsanwaltschaft, wenn gegen dich ermittelt wird, muss vorher vom Parlament deine Immunität aufgehoben werden. Ja. Kannst du dann als Parlamentarier wirklich einfach so nachts am Neulendorfplatz auf Drogen kontrolliert werden? Kannst du einfach sagen, hier, sorry, ich bin Volker Beck, hier ist meine... Hier ist mein,
Sie dürfen mich nicht durchsuchen.
Mein Recht, mein Advokat.
Ja.
Und
keine Ahnung.
Weiß man nicht.
Auf alle Fälle ist er jetzt. Das muss auch total nerven.
Ist, glaube ich, das ist, auf jeden Fall wird das Verfahren eingestellt. Also das nervt total. Und ich frage mich, wie dann solche Informationen von der Staatsanwaltschaft oder der Polizei an die Bildzeitung gelangen. Das ganz ehrlich, wie kann das denn eigentlich passieren?
Ja.
Weil normalerweise hast du ja trotzdem das Recht darauf, dass sie die Fresse halten.
Sitzt irgendwo Kai Diekmann mit einer CB-Funkanlage und hört das alles
ab? Ich glaube, es ist kein CB-Funk mehr. Und ich glaube auch nicht, dass sowas. Da sagt auch keiner über Funk durch. Wir haben hier gerade den politischen Sprecher der Grünen mit 0,6 Gramm Methamphetamin am Neulendorfplatz festgenommen oder kontrolliert. Das sagt ja auch keiner. Nee. Das muss auf der Polizeiwache oder auf der Staatsanwaltschaft muss einer das rausgeleakt haben. Und es gibt ehrlich gesagt auch keinen Grund, das einfach ohne Nachfrage oder überhaupt so rauszuhauen. Dafür ist es auch nicht, also ist nicht wichtig genug.
Ja,
das ist natürlich politisch, weißt du? Natürlich ist das politisch. Wenn solche
Aber warum? Das geht doch eigentlich keinem was an.
Eigentlich nicht.
Eigentlich geht's doch keinem was an.
Genau, aber da riecht irgendein Polizist, wahrscheinlich kriegt er einen Huni dafür oder irgendwie sowas. Oder mutmaßlich, irgendeiner hat ein Interesse daran, solche Leute zu verpfeifen.
Und das ist auch so eine Sache, warum ich deinen Job nicht machen könnte. Weil ich weiß ja, dass es dein Beruf ist, also genau so eine Sachen aufzupicken. Ich habe immer von vornherein, das war schon bei Andreas Türk so, das war bei vielen Sachen so, die in der Öffentlichkeit...
Verständnis.
Und auch bei Wolf sogar, dass die mir leid tun, weil ich weiß, im Grunde sind wir ja alle, das klingt so, ich bin ja nicht so ein Esotyp, aber alle Menschen, die versuchen irgendwie ihr Leben hinzukriegen, und wenn in der Öffentlichkeit so auf einmal so eine Häme und Spotten, auch noch in dieser Zeit, irgendwie über so mit so wo Facebook, wo jeder Vollidiot meint, er hat jetzt die Meinung, und wo es wirklich schlimm geworden ist, dass irgendwie Leute, die zu Hause nichts zu sagen haben, dann über Facebook ihre Meinung irgendwie raushauen, dann tun mir die immer leid.
Ja,
wirklich.
Das Ding ist, mir geht das ja auch so, mir tun ja die Leute auch leid, aber das heißt ja nicht, dass man dann nicht quasi den Witz als Katalysator oder als reinigendes Moment, um irgendwelche Eckpfeiler musst du als Gesellschaft ersetzen. Du musst ja sagen, pass mal auf, das ist eine Grenze. Ja. Und wenn du die überschreitest, dann ist es zwar nicht schlimm, das tut dir wahrscheinlich körperlich nicht weh, das ist zwar dann ein bisschen unangenehm, aber da gibt es eine Grenze. Und diese Grenzen immer neu auszuloten und irgendwelche Eckpfeiler in den Boden zu rammen, das ist so ein bisschen, natürlich ist Humor da ein Mittel oder sich lustig machen über Leute. Und ich verstehe auch ehrlich gesagt nicht diese Berlin-Mitte, diese verbiesterte Asta-Mentalität, sich hinzusetzen und zu sagen, es ist alles sexistisch. Hast du es mitbekommen? Christian Ulm hat die Woche dreht wohl gerade einen Tatort mit Nora in Weimar.
Nori.
Genau, in Weimar und hat dann da irgendwie im Hotel Elefant, das alte Hotel, wo Hitler mal abgestiegen ist, so ein Pissoir-Spruch abfotografiert. Ich weiß den Namen nicht mehr, irgendwas so, wenn eine Frau ja sagt, wenn eine Frau nein sagt, meint sie vielleicht, wenn eine Frau vielleicht sagt, meint sie ja, und wenn eine Dame nein sagt, meint sie vielleicht, wenn eine Dame vielleicht sagt, meint sie ja, und wenn eine Dame ja sagt, ist sie keine Dame. So, ne, das war der Spruch.
Okay,
Christian abfotografiert und hat dann quasi so, habe ich gerade gefunden, hahaha, Hashtag so true, so, also ironisch gebrochen, so nach dem Motto, guck mal, hahaha, so ist es halt. So haben die Leute vor 150 Jahren über Frauen gedacht.
Ja.
Und riesen Shitstorm natürlich, diese ganzen schwer bewegten Diskutanten und Akademiker aus Berlin-Mitte haben sich aufgeregt, weil Christian Ulm
ein Mega-Success ist.
Ja, diese unglaubliche Dusseligkeit, dass du quasi, weil beruflich gerade nichts läuft, du aber Zeit hast, die ganze Zeit im Internet rumzuhängen und irgendwie sowas loszutreten.
Ja.
Das ist einfach, da habe ich mich dann irgendwie dazu bemüßigt gefühlt, selber nochmal zu sagen, dass ich Christian Ulm schlimmer als Hitler finde. Kann Hitler vieles in
Abfuhr werfen. Der hat die Eva Braun sehr gut behandelt. Weißt du was? Die hat jeden Tag von...
Anders als Christian Ulm, der ist für mich ein Rape-Artist, ein Pickup-Künstler und ein Rape mit seiner Dude-Culture. Auch diese ganzen,
Dude-Culture, ja, das kann ich noch gar nicht, das Wort.
Es gibt auch aus deren Sicht sind wir jetzt ignorant, wenn wir darüber reden und sagen, so, ja, sie kennen einfach die Vokabeln, die wissen nicht, was das bedeutet. Aber Stichwort Prinzipien. Es gibt einfach Grenzen, die man überschreiten kann.
Ja.
Man kann natürlich sagen, man kann über jeden Scheiß diskutieren, man kann aber einfach sagen, ehrlich, mach das mal, diskutiert das ruhig aus. Ich hab da keinen Bock drauf.
Ja, aber manche Leute verstehen das dann einfach auch nicht. Und das wird dann mühselig. Deswegen habe ich ich gar nicht mehr. Also ich habe ja auch immer, ich habe ja manchmal auch den Impuls, bei mir auf Facebook was zu posten, was ich witzig, dumm oder grenzwertig. Und dann kommt irgend und dann zieht es mich gleich so runter, wenn dann so zwei Typen irgendwie schreiben, hier, ja, sehr witzig, oder du bist nicht mehr Street, wenn man was postet. Und dann
schönes Beispiel. Oh. Wir hatten in der Sendung 2 Minuten lang, es war absolut kein Spaß fürs Publikum, aber ich habe einfach große Freude in der Sendung gehabt, in meiner Fernsehsendung. Hast du das mitbekommen, die Geschichte von der Mumie in den Philippinen? Der Typ, der hat einen Herzinfarkt bekommen auf seinem Segelboot, ist tot gewesen und trieb dann 3 Monate lang auf dem offenen Meer rum, bis er dann gefunden wurde als Mumie. Und der hieß Manfred. Und ich fand's.
Manfred die Mumie?
Manfred die Segelmumie.
Das ist total witzig. Will ich sofort ein Hörspiel machen. Manfred die Segelmumie.
Eine deutsche Mumie umrundet die Welt. Also Mumien auf großer Fahrt. Tut endlich Ahoi.
Ja. Ja, finde ich ganz witzig.
Wir haben uns 3 Stunden in der Konferenz beömmelt. Ich habe es in der Sendung gemacht und die ersten 2 Kommentare. Ja, aber denkt da mal einer an die Familie. Natürlich denken wir an die Familie, aber der Mann ist eines natürlichen Todes gestorben und ich ehrlich gesagt, ich könnte mir nichts Schöneres vorstellen, wenn ich als Mumie irgendwie verrotte auf dem Meer, wenn das mein Tod ist, möchte ich, dass das auch gefälligst gewürdigt wird in den Boulevardmedien meines
Wie
Landes.
Wie sich die Fische wohl geärgert haben, die darum herumgeschwommen sind. Ach, ich kann die Leiche schon riechen.
Und vor allem, die Vögel haben die Leiche nicht angepickt, weil die Tür zu war. Also das war wirklich ein großes...
Ach, der war unten drin in der Kajüte.
Am Funkgerät ist er eingeschlafen, also gestorben, Herzinfarkt.
Am Funkgerät?
Mhm. Also ich finde, also wenn man sich einen
alleine.
Tod... Alleine. Wenn man sich einen Tod aussuchen kann, ist das kein schlechter Tod.
Kannst du alleine in Urlaub fahren?
Sehr gut.
Segelboot auch alleine auf
Segelboot, das könnte ich gar nicht technisch. Also ich habe mal Segelturns gemacht, aber das ist alleine.
Ich habe einen Segelschein gemacht.
Skipperschein habe ich nie gemacht, aber Segelschein habe ich auch. Und ich habe aber riesen Respekt vor Nachtfahrten und so, das ist mir zu... Also einzuschlafen und dann auf einmal morgens gegen Dänemark gestoßen oder so.
Ich war ja mit der Queen Mary 2 unterwegs. Weil ich
das selbst gesteuert mit deinem Segelschein.
Nee, ich bin da so...
Ich habe einen Segelschein, ich kann das.
Ich hatte ein Zimmer mit Balkon.
Oh.
Also auf dem Schiff.
Aha.
Und eine Albtraumfantasie, die ich immer wieder hatte, und wenn du lange aufs Meer starrt das Meer irgendwann auf dich zurück. Das ist ein alter Spruch von Nietzsche. Und der hat mal... Also ich denke mir immer, wenn alles Wasser mit einem Schlag verschwinden würde, was für eine Gülle da gesichtet werden würde. Also
wenn man so einen Stöppel zieht.
Also einmal... Das habe ich seit meiner Kindheit. Dieses Stöppelziehen, was da alles an Piratenschätzen, zappelnden Fischen, Geld, Müll, Fahrrädern...
Zappelnde Wale.
Was da für eine Scheiße zum Vorschein kommen würde.
Mhm.
Also, um das mal auf den Punkt zu bringen.
Fahrräder.
Ich bin ja auch kein...
Im Atlantik.
Ich finde ja auch, wenn man eine... Ja, natürlich Fahrräder.
Aber doch nicht auf dem Atlantik.
Wenn alleine das Hafenbecken in Hamburg.
Da sind Fahrräder natürlich, aber nicht auf dem Atlantik sind keine Fahrräder.
So, wir sind schon wieder fast... Jan Böhmermann hat heute, was Sie vielleicht nicht wissen, also das ist wirklich so alte Schule und ich glaube, das machst du noch nicht mal ironisch gebrochen, hat Waffeleier dabei.
Das ist nicht von mir, das hat Susanne gerade reingebracht.
Ach so, aber das ist so richtig dein Style so ein bisschen. Du kaufst dir auch diese dänischen Kekse in dieser großen Box, die es bei Aldi gibt immer.
Dänisch Buttercookies.
Ja.
Die kaufe ich, und zwar, weil ich einfach Erinnerungen habe. Wilsersprudel, orange und weiß, dann diese große Kiste dänische Butterkekse, zweilagig. Das ist original meine Oma. Oma und Opa. Leben übrigens beide noch. Schöne Grüße.
Du hast noch richtig eine große Familie um mich herum.
Eine große Familie.
Das ist schön. Ja, bei mir. Ich grüße meine Oma und meine Mutter.
Family,
Snapshot.
Madness und Our House in the Middle of the Street. Warum denn nicht? Da geht's auch um Familie und wie verrückt das ist und so. Und das können wir jetzt mal zusammen hören hier bei Radio 1 und bei allen anderen Radiosendern.
Ist so eine Version, Papa ist Alkoholiker und Mutter ist hier. Our House in the Middle of the Slum. Hast du früher auch bei allen Liedern, als man so 12, 13, 14 war, Penis fixiert, weil Penis wird gemacht, so Our House in the Diddle of the Street. Oder
Ich war nie so penisfixiert wie du.
Wieso denn nicht?
So penisfixiert. Ich hatte einfach keinen Grund dazu. Ja, aber
das klingt aber nicht gut, wenn du das so sagst. Ich hätte keinen Grund dazu, penisfixiert zu sein.
Ja.
Achso, auf deinen eigenen auch nicht?
War nie so ein großes Thema. Also einfach, weil war immer da, immer genug da. Immer genug Penis im Haus gehabt.
Ja.
Radio 1. Sanft und sorgfältig. Mit Olli Schulz und Jan Böhmermann.
Der Helikopter hebt ab.
Oh.
Na Jan?
Na Olli?
Alles klar bei dir?
Ja, von mir aus kann es losgehen.
Lenkrad in der Hand?
Ja, das Lenkrad des Helikopters. Leg mal einen Rückwärtsgang ein. Spiegel, Spiegel, Schulterblick.
Achtung, Backbord, Steuerbord.
Hallo, herzlich willkommen. Hier ist Sanft und Sorgfältig am Sonntag, den 6. März mit Oliver Hieronymus Schulz
und Jan-Janus Böhmermann.
Jan-Janus Böhmermann. Hey, schön, dass Sie alle wieder mit dabei sind.
Komm, und Airwolf.
Ja.
Yeah, hab ich geliebt, Airwolf.
Durfte ich nie gucken.
Echt nicht?
Ich durfte auch erst MacGyver gucken, als meine Mutter sich zum ersten Mal dafür überzeugt hat, dass da keine grobe Gewalt im Spiel war bei der Serie.
Ich durfte Knight Rider nicht gucken.
Warum?
Sprechende Autos.
Gibt's nicht.
Gibt's nicht, genau. Kennst du noch Dudu?
Ja, dieser
Dudu, der
Rip-Off von Herbie.
Ja, aber Dudu fand ich viel besser, weil Dudu konnte viel geilere Sachen als Herbie. Herbie konnte ja gar nichts. Herbie hatte nur Gefühle. Hm. Und Gefühle mag ich nicht so. Aber Dudu war gefühlskalt, aber konnte voll viel geile Sachen.
Ah ja.
Jimmy Bondi hieß der Typ.
Kann ich mich nicht mehr daran erinnern. Ich habe kürzlich eine alte Kiste auf dem Dachboden gefunden bei meiner Mutter mit alten Mask-Figuren. Mask und Transformer und so. Straxbahn? Hattest du mal eine Straxbahn? Nee. Wir sind die 10 Jahre zwischen uns.
Ja, das ist ja gar keine 10. Aber
ja, 7, 8 Jahre.
Ja, aber hast du Street Hawk geguckt?
Nein.
Das war ein Motorrad, das so Features hatte.
Nein.
Ja. Übrigens, Ali As, den Rapper nicht so gut finde, hat einen mega guten Rhyme. Nämlich, das ist wie die Armatur von, wenn ich rappe, ist es wie die Armatur von Kid, da spricht der Neid aus ihnen. Hier wegen Michael Knight.
Ach so, okay.
Und die Leute, die finden neidisch, da spricht der Neid aus ihnen. Mhm. Finde ich sehr gut. So, es klingelt gerade bei mir.
Oh, aber ich muss auch noch mal kurz ein paar Sachen erledigen.
Soll ich mal kurz rangehen?
Wer ist es denn?
Weiß ich nicht. Hallo, wer ist denn da?
Hier ist Kai-Uwe.
Kai-Uwe aus Lübeck, aus dem Reiders Café.
Jo.
Ja, das ist schön, dass du anrufst. Wir sind gerade mitten live in der Radiosendung. Sanft und sorgfältig. Kai-Uwe, ich muss auflegen. Ich rufe dich danach an, ja?
Jo, tschüss.
Tschüss. Guck mal, bei mir, weißt du was, und das siehst du mal, können mal alle Leute sehen, ich spiele nicht eine kleine Akustiktour im April.
Ja.
Und bei mir rufen die Veranstalter von den Clubs noch persönlich an, um mich zu fragen, ob ich vielleicht kleine Frikadellchen haben will oder so.
Echt?
Ja, oder Weintrauben oder sonst was. Weil wissen, der Halbgott kommt in die Stadt.
Olli kommt, der will bestimmt wieder Frikadellchen haben.
Ich habe leider kaum, es gibt so Bands, langsam ist man ja vielleicht mal auch an dem Punkt, wo man auch nicht unbedingt wegen dem des Erfolges wegen, sondern aus Gründen der Eitelkeit sich so ein paar Neurosen oder Ticks angewöhnt.
Allüren.
Und ich hatte auf Natur, das ist aber schon 10 Jahre her, da lief noch, also da war okay.
Da lief's noch nicht.
Da hatte ich immer ein mit Wasser getränktes und tiefgefrorenes Geschirrhandtuch, das im Backstage auf mich warten sollte. Und dann sind wir immer, haben wir uns den Spaß gemacht, sind immer zum Veranstalter als erstes, wenn wir rauszukommen aus dem Bus und so, ist das Geschirrtuch da? Und der so, ja, haben wir. Und das haben dann wirklich 60% der Veranstalter haben einen mit Wasser, das war so ein Brett dann einfach so. Es sollte auch nicht zusammengeknüllt sein, sondern ein mit Wasser getränktes und in voller Lage gefrorenes Geschirrtuch. Und alle haben sich immer gewundert, was das soll. Und das haben wir uns einfach einen Spaß draus gemacht. Und das war total gut. Und sowas müssen wir mir wieder angewöhnen. Die großen 5 Allüren, das
ja,
können wir heute machen.
Könnten wir machen, ja. Ich frage mich nur ganz kurz, ich habe noch 2 technische Fragen. Ich habe jetzt gerade mein iPhone hier angeschlossen.
Ja.
Und zwar nicht mit dem Original-Ladegerät, sondern mit so einem dicken iPad-Ladegerät.
Das dauert ewig.
Nein, das geht schneller. Die
Wirklich?
Frage, ja, es geht schneller mit so einem, wo mehr Strom durchgeht, denke ich immer.
Ja, denke ich auch.
Die Frage ist nur, ist das schlecht fürs iPhone?
Nein.
Meinst du nicht?
Ach, das kann nichts passieren. Meine Frage ist an dich, die ich jahrelang hatte. Wenn du den Papierkorb beim Mac löscht. Umso mehr Daten da drin sind, wird es umso lauter das Löschgeräusch ist. Oder ist es immer gleich?
Ich glaube, es ist immer gleich.
Ja, weil ich denke immer so, wenn da richtig viele Daten sind, wenn man sich richtig viele schlechte Filme runtergeladen hat, die will man alle wieder löschen, dass es dann auch mehr zerknüttelt.
Nee, das ist immer genau gleich lang und genau gleich laut.
Okay. Also wie du beim Sex.
Genau wie ich beim Sex, Olli. Das ist ein schönes Bild. Haben wir eigentlich schon zur Genüge ausgeführt, dass wir beide, oder ich sag mal, in unterschiedlichen Abstufungen, aber wir beide der Meinung sind, dass man irgendwann aufhören muss, über irgendwelche Scheiße zu diskutieren, sondern einfach mal das Gefühl durchkommen lassen muss. Also, dass man nicht, man kann jeden Witz, ich denke immer, in meinem Alter, in meinem Berufsalltag, muss ich mich, weil das Internet das jetzt so möglich gemacht hat, so oft mit irgendwelchen Idioten auseinandersetzen, die mir erklären wollen, warum eine Sache nicht lustig ist, weil irgendein Gefühl verletzt wird.
Ja.
Und ich sage mir, ist das, und ich behaupte nicht nur, es ist einfach so, ich kann mich nicht bis in jedes Detail von jeder Person hineinversetzen.
Ja, aber dann achte, da hör doch nicht da drauf. Die meisten finden das doch witzig und gut. Warum machst du das denn?
Das Ding ist, ich beschäftige mich damit gedanklich, weil natürlich rein rational, ganz vernünftig, haben die natürlich recht. Natürlich sollte es keine Tabu Boost geben. Natürlich sollte man sich nicht über Sachen lustig machen, die einen ernsten Hintergrund haben. Das Ding ist aber, wenn man mit der Einstellung an meinen Job rangeht, kann man es gleich bleiben lassen. Weißt du, dann kannst du für jeden Typen, du kannst für alles, du kannst nicht sagen,
Volker Beck hat bestimmt
einen harten Job. Und natürlich, klar, wenn man jetzt einmal am Nollendorfplatz mal mit 0,6 Gramm Crystal Meth erwischt wird, wollte er wahrscheinlich mal ausprobieren. Da muss man Verständnis haben. Da darf man sich nicht drüber lustig machen. Das ist totaler Bullshit. Natürlich, man muss sich darüber lustig machen. In meinem Job muss ich das machen.
Ja, ist auch völlig legitim. Aber vielleicht hat das ja für einen Freund gekauft.
Weiß man ja nicht.
Ist mir scheißegal.
Dann sollten wir Volker Beck mal in die Sendung einladen.
Aber wer als Bundestagsabgeordneter wirklich, allein Crystal Meth, das reicht mir schon völlig aus. Es reicht schon Crystal Meth. Bundestagsabgeordneter und Crystal Meth ist schon ein tolles Setup für einen guten Witz.
Würdest du mit mir diese Sendung weiter moderieren, wenn ich am Nollendorfplatz mit Crystal Meth erwischt
worden wäre? Ja, bei dir wäre das was anderes. Das würde auch keinen schocken, ehrlich gesagt.
du bist ja kein gewählter Volksvertreter. Du stellst dich nicht hin und willst irgendwie verantwortungsvolle Politik betreiben oder sowas. Du bist ein unseriöser Typ, wie ich ja auch ein unseriöser Typ bin. Wir sind ja eigentlich unseriös,
aber
beide.
Obwohl ich bin zu unbedeutend wahrscheinlich, aber...
Nö, ich glaube, also Crystal Meth, weiß ich nicht, ob das jetzt eine Schlagzeile wäre. Das Besondere ist ja an dieser Volker Beck-Geschichte, dass der Fall ist also der Fall von der moralischen Instanz auf jemanden, der am Nollendorfplatz alleine selber Crystal Meth kauft, das ist halt das Ding, was es interessant macht. So. Und wenn du jetzt, dass du mit Drogen Erfahrungen gemacht hast, wissen wir ja nun.
Aber, ja, wieso? Woher?
Weil du das immer erzählst, du hast einfach wilde 90er hinter dir.
Ja, das ist aber auch 20 Jahre her. Ja,
ja, ja, aber du hast andere Drogenerfahrungen. Ich bin dafür auf dem sexuellen Gebiet.
Wahnsinnig erfahren. Okay.
Erfolgreich.
Also mit uns zusammen, also für jeden, der auf Sex und Drogen steht, mit uns haben sie den Spitzenabend. Ein Sex- und Drogenabend mit Jens.
Erst macht Olli sie gefügig und dann kommt Bömis.
Dann kommt, oh Gott.
Ja, schon wieder Vorsicht, Rape Culture. Rape Culture Pickup Artist. Jetzt ein Pickup. Ich habe aber einen Corny gegessen.
Machen wir heute die großen 5, nee, ne?
Wir können aber die Spiegel-TV-Vorhersage machen. Haben sich schon viele Leute bei Spiegel-TV beschwert, dass man relativ uninspirierte Redaktionssitzungen in den letzten Wochen hatte, weil wir nicht gesagt haben, welche Themen vorkommen sollen.
Ja, dann machen wir das jetzt mal, oder?
Sehe ich das richtig? Du hast immer noch das ganz alte Betriebssystem auf deinem iPad?
Ja, weil ich nicht weiß, wie man das neue auflädt.
Das ist das ganz, ganz alte. Das ist mega alt. 6.0 oder so noch.
Das ist super alt. Das ist wirklich super alt.
Du hast dein Leben nicht im Griff, Olli.
Mich interessiert das alles nicht.
Aber das
so.
Ist zum Beispiel eine Geschichte, das ist eine Sache, da würde ich jetzt eine Schlagzeile draus machen. Olli Schulz hat noch sein ganz alte Betriebssystem auf seinem iPad.
Genau, das noch mit Crystal Meth funktioniert. So.
Ja.
Hier sind sie.
Die Spiegel-TV-Vorhersage von Olli Schulz und Jan Böhmermann.
Heute Abend in der politischen Diskussionssendung. Thema Nummer 1.
Das IS-Mädchen von Hannover hat einem Bundespolizisten am Hannover Hauptbahnhof in den Hals gestochen. 15-Jährige. Völlig durchgeknallt.
Hat sie?
Ja, hat sie.
Und
mutmaßlich, muss man ja sagen.
Thema 2, Volker Beck. Wie steht es um den Lemmy den Lemmy der Grünen?
Der Lemmy der Grünen.
Volker Beck ist der Lemmy der Grünen.
aber hat nicht, sag mal, hat den Lemmy Crystal Meth genommen? Hat er nicht.
Nee, hat er
der
nicht
war
gehört.
Schwerer Alkoholiker.
Und Speed, glaube ich.
Speed ist auch so ein bisschen out, ne?
Speed ist, glaube ich, Speed ist die Vorgängerdroge von Crystal Meth, glaube ich. Ist das auch so? Einfach eine Droge, die wach macht und du schwitzt unheimlich viel und kriegst einen kleinen Penis. Ich glaube, sowas in der Art.
Dann auf jeden Fall, wenn Volker Beck das Thema ist, mitten im Kamerateam Klaas Meyerheuer am Nollendorfplatz.
Drogenexperte Olli Schulz erklärt ihn jetzt mal Christian Mess.
Man kriegt einen kleinen Penis und ist immer wach und schwitzt.
Traumdroge.
Gerade für die Szene um den Nollendorfplatz. Da werden Männer umso attraktiver. Schwitzende Männer mit kleinem Penis kommen am Nollendorfplatz gut an. Erfahrungsgemäß.
Was ich ganz komisch finde, wenn ich das mal sagen darf, ich bin ja auch ein Freund, wir reden hier gerne grenzwertig und ich bringe gerne mal hier einen Geschlechtsteilwitz und so.
Ich bringe mal ein Geschlechtsteil mit zur Arbeit.
Und ich bin ja immer der Meinung, die meisten Leute kapieren, dass man trotzdem nicht eine völlig so degenerierte Sau ist, sondern dass man auch Spaß daran hat, diebisch, dass man weiß, irgendwo sitzt jetzt einer und zuckt zusammen.
Ja, aber Olli, findest du das wirklich lustig, einfach nur provozieren, um das provozieren
manchmal
willst?
Ja.
Findest du das wirklich, sehr
find
lustig?
Ich immer noch
hat er Neger gesagt, das ist ja wirklich sehr lustig.
Ja, finde ich immer noch witziger, als mit Matthias Schweighöfer ein Facebook-Video aufzunehmen. Und ich bin der Meinung, dass man gewisse Sachen, das muss ich nochmal kurz jetzt loswerden, auch wenn Susanne Wünsch wieder Ende schreibt.
Die schafft schon mit den Hufen
es gibt wohl diesen Sexversand, gegen den ich auch gar nicht habe, Dildo King, aber die machen so überall Werbung und ich denke so Kinder, die gerade lesen können und die vielleicht 8, 9, da bin ich so moralisch und dann steht irgendwo Sex macht schön oder so andere so Sprüche, so ein bisschen versaute, krasse Sprüche und die stehen so überall Litfaßsäulen oder an Uhren und Kinder, die gerade lesen lernen, müssen, werden gleich damit konfrontiert.
Ja,
ich finde, man muss nicht alle gleich irgendwie mit seiner Sex Sexualität und auch wenn man Sex ist. Dildo King, ich hatte mal früher, als ich noch in Neukölln gewohnt habe, Nachbarn gehabt über mir, die haben jede Woche was bei Dildo King bestellt. Mhm. Und ich habe immer die Pakete angenommen. Und dann meinten die, ach, das ist neu. Das steht, die machen das natürlich auch das Kreden. Und meinte immer der Typ so, ah geil, Dildo King hat wieder geliefert und so. Die haben einfach, das ist auch völlig in Ordnung. Das
brauchst du jede Woche einen neuen Dildo, das ist aber ein schweren Verschleiß.
Dann. Keine Ahnung, die waren vielleicht frisch.
Abrieb, starker Abrieb.
Frisch zusammen und wollten dann, waren aber beide ganz nett, muss man sagen. Ich treffe die ab und zu auch noch. Haben mich ab und zu mal nach oben eingeladen. Ich habe auch nichts dagegen. Ich bin mir auch
so, ganz kurz, Olli, wir müssen gleich weiter.
Aber diese Werbung, die ich finde, das ist zu krass.
Allein, dass wir jetzt am Nachmittag, am Sonnennachmittag über Dildos reden, Olli, ist kein bisschen besser. Wir müssen kurz Musik machen. Hier ist Frankie Goes to Hollywood und Relax.
Relax, eins der Soundtrack für den neuen Dorfplatz. Bis gleich.
We are back again. Hier sind ihre beiden Dildo-Kings.
Hallo.
Es gibt auch noch Beate Uhse, es gibt auch noch...
Theresa Orlowski. Gibt sie alle noch? Das ist so aus der Kindheit. Theresa Orlowski, erstmal A.A., ist die noch aktiv? Hat die noch...
Nein. Die ist, glaube ich, abgeschaltet worden von der...
von der Regierung.
Von der Bundesregierung setzt sich für die Abschaltung von Theresa Orlowski. Wurde runtergefahren.
Es gibt aber noch, im Tempelhof gibt es noch einen Stand von Sarah Young. Die war damals auch eine große Nummer. Das ist immer, ich bin 80er-Jahre-Kind. Das war so.
Ja, weißt du noch Theresa Orlowski? In dem Video Bitte Bitte von den Ärzten.
Ja,
da stand sie am
Bitte Bitte lass mich dein Sklave
am
sein.
Am FSK-Band und als die Ärzteplatten noch, die Platten von den Ärzten noch indiziert wurden von der Bundeszentrale für jugendgefährdende Schriften oder so.
Stimmt. Ich habe übrigens vor ein paar Nächten, das ist auch kein Witz, einen Traum gehabt, dass wir beide aufhören mit der Radiosendung und bei D-Max zusammen eine
Autosendung.
Nee, eine Tattoo-Sendung.
Eine Dildo-Sendung.
Tattoo-Kult, das wäre so witzig. Tattoo-Kult mit Jan und Olli und wir haben beide nicht ein Tattoo, aber machen eine Tattoo-Sendung und feiern das auch voll ab. So. Das wird uns keiner abnehmen, oder?
Nee, aber es ist ja egal.
Geil, eine brennende Billardkugel am Hals tätowiert. Was für geil, wie geil von Igor. Hier ist Igor, Türsteher im Omen.
Brennt.
Und der macht, und jetzt sind wir heute live dabei, wie der sich eine brennende Billardkugel an den Hals tätowiert. Und dann müssen wir Tattoo-Kult mit Jan und Olli.
Weißt du, was ich heute Morgen für einen Traum hatte? Das ist kein Spaß.
Na?
Ich bin heute Morgen, ich habe im Hotel geschlafen heute, ich bin heute Morgen aufgewacht. Nicht aufgewacht, sondern war in so einem Halbschlaf und habe bestimmt eine Stunde lang davon geträumt, dass ich jemanden geschlagen habe. Und zwar ganz doll. Immer wieder und immer wieder. Und zwar mit der Intention, dass die Haut aufgeht.
Oh Gott, Jan, das muss man aber auch nicht im Radio erzählen. Dann lass uns lieber mit Dildos reden, echt. Das ist schon wieder.
Ich habe dann irgendwann an einem gewissen Punkt habe ich dann im Traum irgendwelche Gegenstände genommen, weil das nicht funktioniert.
Hör auf! Aber warum das denn?
Ich habe keine Ahnung.
Du bist doch überhaupt kein Gewalttätiger.
Überhaupt nicht. Wahrscheinlich ist das der Grund, warum ich das geträumt habe. Habe ich auch noch nie geträumt. War mich auch ein bisschen erschrocken, ehrlich gesagt.
Mich auch. Mich erschreckt es gerade.
Also habe ich noch nie gehabt so einen Traum. Ich habe ja schon manchmal merkwürdige Träume. Aber das war wirklich sehr merkwürdig. Kann eventuell daran liegen, dass in dem Hotel, in dem ich geschlafen habe, in der Nacht ganz oben eine Bar war und die war irgendwie so angebaut an das Hotel, dass die ganze Nacht man diesen dusseligen Berlin-Mitte-Techno gehört hat. Immer dieses Gewummer, dieses monotone
Im Zimmer gehört?
Im Zimmer. Und ich bin einfach dazu eingeschlafen und hab auch das Gefühl, ich habe nicht richtig geschlafen die ganze Nacht. Das nervt total.
Ja.
Dass wenn du so eine Innenbar hast in einem Hotel, was eigentlich ganz gut ist, aber das die ganze Nacht durchwummert. Und dieser ist das überhaupt so ein Ding? Also
es gibt in Hamburg gibt es ein Hotel, das ist ein Touristenhotel, wo ich wahnsinnig gerne übernachte, wenn man einen Blick auf die Elbe hat.
Mhm.
Aber oben im 20. Stock ist eine Bar und unten ist immer eine Schlange mit Leuten und die stehen dann da an und das nervt auch total. Dass dieses Eventkultur, man kann als Hotel, wenn man jetzt irgendwie, glaube ich, populär sein will, nicht nur als Hotel bestehen, sondern du musst dann irgendwie auch noch unten einen Club haben, wo DJ Abrissbirne auflegt und oben ist irgendwie Sexparty und so, keine Ahnung, finde ich mega anstrengend. Ich will im Hotel gerne mal eine Ruhe haben.
Ja, ja, genau. Deswegen lieber in so alte Hotels gehen, wo die Leute an der Rezeption auch so eine Weste haben. Eine Weste über dem Hemd und so.
Finde ich gut.
So saturierte Herren mit so Goldrand Brillengestellen, die dann Hallo sagen und die auch den Namen merken und so. Das finde ich immer toll.
Ich war neulich im Hotel und dann hat tatsächlich eine Bekannte angesprochen, ja, du warst ja in dem Hotel. Und das war in einem sehr guten Hotel. Und ich habe auch kein Problem damit, dass jemand das... Aber der Hotelangestellte hat das einem Bekannten erzählt, dass ich da übernachtet habe.
Ich
finde sowas mega assi.
Ja.
Es gibt auch, ich habe auch da keine Sexparty gefeiert oder irgendwie Crystal Mess.
Schade eigentlich.
Ja, ich habe gewartet den ganzen Abend, dass einer mal reinkommt. Ich habe die Tür offen gelassen auf dem Flur. Aber ich saß da in Unterhose. Und immer wenn einer vorbeigegangen ist, habe ich sich so, na? Aber alles okay. Aber nichts passiert.
In Unterhose auf dem
irgendwann kam
offen und immer mit einer vorbeigegangen.
Nee, irgendwann kam ein Hotelangestellter und hat gesagt, Herr Schulz, ich mach da mal die Tür zu. Oh Gott. Das ist schon
Ich habe schon mal überlegt, ob man fürs Image einfach mal so zwei, drei Sachen inszenieren sollte, damit die Leute denken, dass man so eine Art Bruce Wayne ist oder sowas, der so megamäßig Sachen am Laufen hat, und um seine private Langeweile einfach so ein bisschen zu kaschieren, weißt du?
Ich habe keine private Langeweile. Hast du private Langeweile?
Nee, ich meine also, dass man nicht Langeweile im Sinne von Langeweile, sondern im Sinne von das geregelte private Umfeld, womit man ja, ich brauche das ja total.
Wann hast du das letzte Mal so auf dem Sofa gesessen und irgendwo dachtest, Völker, wir machen so jetzt Langeweile?
Lange habe ich noch nie gehabt. Also in den letzten 10 Jahren hatte ich, glaube ich, keine Langeweile.
Ja.
Das ist ewig her. Also Jugendliche öfter mal.
Ich zwinge mich ab und zu auf Tour auch zu gehen, weil man zwischen Auftritt und Ankunft,
stimmt,
also, hast du Langeweile.
Ja, stimmt.
Und das finde ich dann auch. Und dann sitzt du rum.
Auf Tour hat man Langeweile.
Auf Tour hat man Langeweile und dann guckst du dir Internetseiten an, liest ein bisschen Kram.
Aber Langeweile ist als Gefühl auch ausgestorben, seit es Smartphones gibt und sowas. Ich nehme ja mittlerweile echt das Smartphone und manchmal, wenn es ganz schlimm kommt, auch iPad mit aufs Klo und so. Es gibt eigentlich keine Minute mehr, in der man mit seinen Gedanken alleine ist.
Ich ganz oft noch. Also das iPhone habe ich tatsächlich noch nicht so verinnerlicht. Wenn ich irgendwo rumstehe, auf jemanden warte, warte ich manchmal auch so. Ich nehme dann aber das iPhone, wenn einer ansprechen will. Wenn ein oder so, und dann nehme ich
es. Ach so,
das
so.
Benutze ich dann dazu.
Im Taxi zum Beispiel früher musste man sich mit dem Fahrer unterhalten, heute einfach, oder aus dem Fenster gucken, gar noch schlimmer.
Ich bin immer enttäuscht, wenn die Taxifahrer nicht mit mir reden wollen.
Ich hatte einen ganz tollen Taxifahrer auf dem Hinweg vom Kölner Flughafen, von zu Hause zum Kölner Flughafen. Mhm. Der hat mir nach 500 Metern gesagt, dass alles scheiße ist. Er hasst Deutschland und Köln, er findet alles scheiße. Er war auch in der Fremdenlegion, in einer französischen Fremdenlegion, und als er da zurückgekommen ist, hat er gemerkt, er hasst Deutschland, er will da gar nicht in Deutschland sein.
Hätte ich einen ähnlichen Taxifahrer in Köln gehabt, der hat mir erzählt, dass er herausgefunden hat, dass ich aus Hamburg komme. Meinte, wenn wir die Hanseaten nicht hätten, wäre Deutschland, das war ein polnischer Mitbürger. Der hat zu mir gesagt, ein Glück, dass wir die Hamburger und Hanseaten haben, sonst hätte Deutschland überhaupt keinen Stil. Das hat er von sich aus gesagt. Oh. Und ein bisschen hat er auch recht. Als Norddeutscher hat man auf alle Fälle so ein bisschen, also da bin ich dann doch ein bisschen Lokalpatriot. Ich bin wirklich auch der Meinung, dass die Hamburger mit einem halbwegs guten Stil ausgestattet sind.
Ich glaube, als Bremer, das ist ja so ein bisschen so Hamburg-Light eigentlich. Ja. Also man ist noch ein bisschen mehr bäuerliche Einflüsse, aber trotzdem kommt man ja eigentlich aus einer ehemaligen Weltstadt. Also wirklich, also Bremer wussten, was in der Welt abgeht, weil einfach die Häfen damals quasi. Mhm. Wir sind sowas wie die Internetmetropolen von heute, Silicon Valley des Mittelalters, die Hanseaten. Und ich finde auch als Bremer diese Eigenart, allein, dass wir eigene Bundesländer haben, also Hamburg und Bremen, Berlin ist ja egal, aber dass Hamburg und Bremen eigene Bundesländer sind, ist immer noch so ein Relikt davon. Und ich glaube zum Beispiel, also ich habe überlegt, woran man merken würde, dass ich Hanseat bin. Ich wäre zum Beispiel relativ streng, wenn es darum ging, ich versuche die richtigen Worte. Also ich glaube, eine gewisse Eigenwilligkeit liegt sehr im Naturell von meiner Heimatstadt Bremen. Also dass die Leute sind sehr...
Hamburg auch, würde ich auch
man
so
ist
sehen.
Sehr eigenwillig, also man, aber auch in der Stadt selber, die Stadt hält das zwar zusammen, aber man ist also menschlich so ein gewisser Eigensinn.
Würde ich bei den Hamburgern genauso sehen. Das Problem, was mir das Herz manchmal zerreißt, ich bin sehr häufig in Hamburg gewesen, dass durch diese Eventkultur, die man versucht, in diese Stadt zu einer Tourismusstadt zu machen,
Musicals.
Nicht nur Musicals, dann war ich in diesem schrecklichen Hotel auf St. Pauli, wo dann unten noch so ein Club war und so szenige Mit-40er rumstanden im Jackett und Jeans und dachten, das ist jetzt hier so hip, da so rumzustehen und dass die Beleuchtung so ist und dass man so Sushi an der Bar kriegt und so. Das fand ich alles fürchterlich. Dass immer mehr Leute vergessen, dass Hamburg auch dadurch, finde ich, also Hamburg, diese Stadt, hat was Besonderes dadurch, dass es eine alte Traditionsstadt ist, dass es auch eine Händlerstadt war, dass es irgendwie klassische Restaurants gab oder ähnliches, und das verschwindet immer mehr so.
So, pass auf.
Und jetzt? Und natürlich auch, dass der Pudel abgebrannt ist. Alter Schwede.
Ja, das müssen wir gleich nochmal besprechen. Und um uns vorzubereiten auf einen kleinen Exkurs nach Hamburg, die Stadt von Olli Schulz, gibt es jetzt Aerobik und Jacques Palminger mit Wann strahlst du? Kennst du das?
Sehr guter Song.
Kennst du das
klar,
Video auch?
Kenn ich das, ja.
Kennst du das Video?
Ja,
sehr. Komm, und Olli und ich gucken jetzt, während der Song läuft, uns das Video an.
Ja, viel machen
Spaß.
Wir. Bis gleich.
Radio 1. Sanft und sorgfältig. Mit Olli und Jan.
Wir sind zurück. Sanft und sorgfältig. Noch ein halbes Stündchen sitzen wir hier zusammen am Sonntagnachmittag. Ja. Olli und Janni. Und wir haben gerade Jacques Palminger und Aerobik. Wann strahlst du? Ein Lied aus dem Jahr 2007. Das Video, meine Damen und Herren, müssen Sie sich mal anschauen. Geben Sie mal Jacques Palminger und Wann strahlst du ein bei YouTube. Bei Vimeo finden Sie das Video. Und das sind Originalaufnahmen aus der Kneipenszene von Hamburg in den 60er, späte 50er, frühe 60er Jahre, würde ich sagen.
Und die Leute gibt's für die nicht mehr.
Und wir haben gerade beide festgestellt, diese Art von Menschen, die Sie da sehen in diesem Video, gibt es gar nicht mehr. Den siehst du an, einer war wahrscheinlich irgendwie SS-Aufseher, der andere irgendwie Zwangsarbeiter, diese zerrüttete Gesellschaft, zusammengehalten von Alkohol, Suff und irgendwie so ganz schlimmem goldener Handschuh-Sex. Das Video ist wirklich eine ganz tolle Momentaufnahme von einer Zeit, die es gar nicht mehr gibt.
Aber ich erinnere mich dran, ich bin 73 geboren, ne?
Ja.
Und ich erinnere mich dran, wie ich mit meinem Opa früher als ich echt so 5, 6, 7 Jahre alt war, wir sind oft in Imbiss gegangen. Mein Opa hat mich immer zu Wurstwilli in Niendorf. Und da gab es diesen einen Typen, der hatte eine Holzhand, mit der hat er die Wurst immer umgedreht. Mhm. Und dann auch irgendwann mein Opa mir erzählt, der hat er im Krieg verloren und so. Mhm. Weißt du, diese Leute...
Gibt es gar nicht mehr, diese Kriegsverletzung. Gottlob.
Ja, Gott also, zum Glück. Aber diese Leute, und auch diese Leute, die wirklich ausgebrannt Alkoholiker waren, es gab damals halt viele Kneipen, die voll waren mit Leuten, die desillusioniert gebrochen vom Krieg waren und so ähnliches. Und das, da gibt es halt auch wirklich diese Härte, die man so gar nicht mehr kennt. Heute ist man ja so, man liest was im Internet und fängt an zu weinen. Leute, die im Krieg waren und wirklich ein Trauma.
Haben keine Tränen mehr.
Nee, haben ihr ganzes, muss ich wirklich so sagen, meine Urgroßmutter, mein Uropa, so, ne. Und jetzt mal abgesehen, jetzt mal nicht, keinen politischen Hintergrund, sondern einfach Leute, die durch so ein Trauma gegangen sind in ihrem Leben, die sind so geprägt, dass die wirklich keinen, und da erinnere ich mich an alte Leute früher und an viele Leute, die aus dieser Zeit kamen und die wirklich irgendwie auch einen Dachschaden hatten. Und das ist ja dieser Spruch, den ich schon mal erzählt habe. Dann hat sich Schorsch erhängt, auch, ne, und ein Bekannter von meinem Opa hat sich erhängt, weil er irgendwie Trauma hatte, 20 Jahre im Krieg. Und hat mein Opa gesagt, ja, den hat der liebe Gott mit dem Lasso geholt. Ja. Das habe ich, das war dann so.
Oder
aber
der
hat
es hinter sich. Das ist ja dieser Satz aus dem Schützengraben irgendwie. Der hat ja der Herz hinter sich. Dass die quasi aufeinander lauern irgendwie. Das ist, und dann geht einer raus und wird erschossen und der hat es wenigstens hinter sich.
Ja, genau. So ein bisschen, das ist so eine krasse Härte. Ich wollte auf was anderes gerade noch hinaus. Genau, wo wir gerade über Schorschi geredet haben.
Ja.
Internet, ne? Auch so eine Sache. Ich bin auch einfach nicht mehr begabt genug fürs Internet hier. Mir ist peinliches passiert. Ich habe mit meinem Freund Rasmus Engler aus Hamburg.
Liebe Grüße, der liebe Bruder von Hamburg Engler.
Rasmus Engler, Schlagzeuger bei Herrenmagazin, einer Band, die sich jetzt leider auflöst. Er hat gestern gespielt, Herrenmagazin. Rasmus Engler spielt bei Bierbeben.
Ja,
bei,
okay.
Toller Typ, langjähriger Freund von mir. Und dem habe ich neulich über Facebook, und dem habe ich geschrieben, wo gibt es die beste Currywurst in Hamburg? Und bei Schorschi gibt es die. Der heißt auch Schorschi. Das ist am Neuen Pferdemarkt. Ganz kleiner Laden, klassischer Laden. War ich schon bei meinem Opa drin. Da gibt es einen halben Kartoffelsalat und eine Currywurst. Und die Soße ist so lecker. Und dann habe ich ihm das getippt und habe aber versehentlich in der Spalte auf ein Handy, wo jemand anders angeschrieben. Und es war ein Mädchen, mit der ich befreundet bin, mit der ich aber nie viel zu tun hatte. Weiß ich auch nicht. Irgendwie.
Und jetzt hast du aus Versehen mit ihr schlafen müssen.
Nein, ne? Gar nichts. Und dann habe ich so gesagt, oh Mist, das war an Rasmus. Und sie so, ja genau, das war an den. Oh. Und dann hat die mir so, wollte die mir suggerieren, so, dass ich sie so über so eine Currywurstsoße irgendwie und ich so, und dann habe ich so geschrieben, ja, whatever. Und sie so, ja genau, whatever. Und dann bist du in so einer Position, wo sie sich dafür rechtfertigen müssen. Und dann habe ich das einfach nicht gerafft, dass man hier das da oben anklicken muss. Weil
du hast doch schon so einen Rentner-Daumen. Die treffen gar nicht mehr die Tasten.
Ja, also ich habe einen Rentnerdaumen. Und dann musst du dich für jemanden, habe ich auch irgendwann gar nicht mehr zurückgeschrieben, weil die dann so, ja, genau.
Ich muss noch eine kurze Geschichte erzählen von letzter Woche aus dem Privatbereich. Und zwar, Stichwort gebrochene Menschen und nach dem Krieg und so.
Oh.
Ich habe jetzt.
Ja, ist die Lebens.
Ist egal, lass uns das mal kurz mal, weil ich, also ich möchte jetzt nicht erzählen, aus welchen Gründen, aber ich sag mal, in meinem privaten Umfeld, ich habe jetzt ein großes Sonntagsfrühstück mit einem syrischen Flüchtlingspaar verbracht. Die haben quasi uns eingeladen zum Frühstück.
Swinger?
Nein, ja, nee, also bei sie, glaube ich, 23, er 33, das Altersgefälle ist immer größer in deren...
Würde ich so nicht sagen.
Naja, ja gut, aber es ist traditionell so, dass die Männer ein bisschen älter sind da als bei uns normalerweise, bei so Pärchen, aber ganz vernünftiges Pärchen, Akademikerpaar und so und haben auf Englisch dann den ganzen Morgen gesprochen und haben uns unterhalten, wir sind jetzt seit 4 Wochen in Deutschland, wurden hin und her geschoben über irgendwie Bad Hersfeld, über irgendwelche Notaufnahme und haben dann von der Flucht erzählt und zwar, und das sind, weißt du, das sind nicht irgendwelche, nicht die Typen, die sich da irgendwie vor eine Fernsehkamera drängeln, sondern einfach so erzählt, was passiert ist. Und die sind wirklich, das ist wirklich, die haben original das erzählt, was man da so sieht. Die sind mit einem Schlauchboot voller Kinder von der Türkei nach Griechenland gefahren, dann da erstmal so ein komisches Auffanglager, nichts zu essen, nichts zu trinken, über die mazedonische Grenze, dann mit irgendwelchen ungarischen Grenzbeamten sich halb geprügelt und so. Völlig normale Typen. Und das Besondere, also gar nicht diese Geschichte, das ist, war schon besonders und schlimm genug, aber das Krasse, was ich noch nie so gesehen habe oder wo ich mich so ganz dunkel noch dran erinnern kann, dass ich das früher bei meinem Vater nochmal mitbekommen habe, ist, dass er war total still und der hat offensichtlich Sachen gesehen und hat immer nur so am Rande davon erzählt, dass die Männer sich immer verstecken mussten, weil wenn da irgendwelche komischen Milizen kamen, haben die alle Männer eingesammelt und mit zur Front geschickt und sowas. Und dass der, glaube ich, der Bürgerkrieg läuft jetzt seit 4 Jahren, dass der Sachen gesehen haben muss und ein riesiges Glück hat, dass er da heil rausgekommen ist, aus Damaskus, kommt aus Damaskus. Und der war so zerschossen, so mitgenommen, also jetzt nicht körperlich, sondern psychisch, das hast du dem richtig angemerkt, dass da sind Sachen passiert, die wir uns nicht vorstellen können. Also der hat immer nur so angedeutet, wovor er Angst hatte und dann sind die zum Beispiel im Rheinland, dann wollen wir mit denen einkaufen fahren und dann sind die nicht, haben wir, also sie sind nicht zum über die Fähre gefahren. Es gibt ja Rheinfähren und das wollten sie nicht, weil die so mit so das ist so präsent diese Fahrt übers Mittelmeer, dass sie so einen Schiss hatten, dass diese fucking Fähre, die seit 80 Jahren über den Rhein fährt, absäuft oder sowas, weil die dieses Schaukeln von dem Wasser nicht mitbekommen. Also weißt du, wenn du zwei Tage lang irgendwie im Todesangst auf dem Boot hängst mit irgendwelchen weinenden Kindern, dann fällt mal einer ins Wasser und so und dann das ist einfach ein Grad von Traumatisierung, das kriegst du einfach nicht raus.
Ja, absolut. Und hier in Berlin-Mitte sind die Leute traumatisiert, wenn irgendwie ein Riss ist im Display vom iPad, weißt du? Ja, das ist so, ist es auch wirklich so. Ey, scheiße, Alter. Ich hab da einen derben Riss gerade. Ich muss schon wieder zum Handy.
Zum iPhone-Doktor.
Ich muss zum iPhone-Doktor. Da ist schon wieder ein Riss, mir schon wieder runtergefallen.
Ja. Ja, das war echt scheiße. Also das ist, also und vor allen Dingen, wenn du dann siehst, wenn du dann eigentlich so eine Art von Normalität, die haben jetzt ein Apartment und haben irgendwie vom Amt da was zugeteilt bekommen, haben sich jetzt Internet organisiert und so und dann, wenn du siehst, wenn du so ein kleines bisschen Normalität einkehrt, aber der sagt dann immer, ich hab 15 Jahre gearbeitet für mein Haus, ich habe das Haus abbezahlt, wir haben eine Nacht darin geschlafen, am nächsten Tag ist eine Bombe draufgefallen, das war alles weg. Der hat irgendwie 50.000 Euro, hat gearbeitet als Koch und hat irgendwie, wollte die Familie starten, sind beide in so einem Alter, dass sie quasi loslegen wollen. Und dann kommt eine Bombe und alles ist weg. Ist alles weg. Und dann hängst du noch so zwei Jahre bei irgendwelchen Verwandten und dann gehst du einfach. Dann gehst du einfach weg. Und das war echt.
Und du sagst euch, das Haus war sowieso nicht so schön.
Ja. Ja, und nein, tatsächlich sitzt du dann da so und denkst, okay, ja. Und diese Art von Empathie, die man hat, weil man in jeder Familie gibt es irgend so eine komische Fluchtgeschichte. Mhm. Jeder Opa erzählt meine Oma erzählt immer noch von den Bombennächten, dass die Kinderlandverschickung nach Sachsen, übrigens eine geile Geschichte.
Kinderlandverschickung nach Sachsen?
Ja, meine Oma ist Kinderlandverschickung, also wurde verschickt quasi, weil es in Bremen zu hart war, ist sie nach Sachsen in die Nähe von Dresden und letztens hatte meine Oma, das ist wirklich echt ein guter Satz, ja, das war aber damals auch schon, als der Krieg schon verloren war, kurz davor, da haben die, als Bremen schon befreit war, als Aachen schon ein halbes Jahr lang von den Alliierten eingenommen war, da haben die in Sachsen noch gesagt, der Führer hat eine Geheimwaffe und gewinnt morgen den Krieg. Das war damals schon so. Die haben damals in Dresden die haben bis zum Schluss gedacht, der Führer reißt das Ruder nochmal rum. Wundert mich gar nichts, was mit den Sachsen gerade los ist.
Fällt mir noch gerade ein, wo wir über Drogen heute geredet haben und so viel wieder über das Dritte Reich. Gibt ein tolles Buch, Der totale Rausch.
Drogen. Ja, habe ich schon, ach, das ist aber auch so ein bisschen aufgewärmte Aldehyde, wirklich.
Ja, aber ist so interessant, wie toxisch der Zweite Weltkrieg war.
Ja, und diese Fliegerschokolade habe ich kürzlich, hat einer gepostet bei Twitter, dieses Cover von der Fliegerschokolade, handgeschöpft in den Hermann-Göring-Schokoladenwerken.
Wirklich?
Mit Lorbeer und Pervitin, was nichts anderes ist als Crystal Meth. Ist es so ein Stück Schokolade mit Meth drin?
Pervitin ist Crystal Meth?
Genau, das ist, Crystal Meth.
Du hast mehr Ahnung von Drogen als ich, Jan.
Ja, theoretisch. Dafür bist du der Praktiker.
Bullshit, Mann.
So,
hör auf, mir so einen Ruf hier unterzudichten.
Jetzt machen wir kurz ein Musikchen.
The drugs don't work.
Und dann,
The drugs don't work.
Von den Libertines, was?
Von The Verve.
The Verve, drugs don't work, The Verve?
The Verve.
The Verve.
Richard Ashcroft, der Sänger von The Verve.
The Verve.
The drugs don't work.
The drugs don't work. Hier, Heiko, Mr. Zuckerberg. Facebook Live Video, du jetzt?
Let's do it.
Okay, let's. Wir hören uns gleich wieder und sagen dann nochmal groß und ausführlich Tschüss.
Und machen nochmal groß. Bis gleich.
Ganz Deutschland war schon eingenommen, aber in Sachsen hat man noch geglaubt, der Führer gewinnt den Krieg noch mit seiner Geheimwaffe. Hier ist Sanft und Sorgfältig, die Radioshow. Es sind nicht alle Sachsen-Nazis. Es sind nur
fast alle. Zwei, drei nicht. Aber die sind jetzt in Berlin.
Die sind bei Kraftklub.
Zwei, drei, die spielen bei Kraftklub. Aber der eine von denen soll ja immer noch irgendwie
Nazi sein. Einer von Kraftklub ist ein Nazi. Ich verrate aber nicht, wer.
Einer von Kraftklub hat ein Nebenprojekt mit Stefan Weidner von den Onkels. Und mit dem Sänger von Freiwild.
Olli Schulz, Rufmord.
Nee. Einer von Kraftklub hat mit Freiwild, die machen ein Projekt.
Das ist eine schöne Rubrik eigentlich. Rufmord mit Olli Schulz.
Nee, würde ich sagen. Ja, das ist ja mal.
Helene Fischer hat einen riesigen Penis.
Rufmord mit Jan Böhmermann. Ja, nee, das haben wir schon wieder. Das ging heute schnell.
Ja?
Dafür, dass du. Wir sind in einem. Wir müssen uns nochmal betonen. Wir sitzen heute das erste Mal lang wieder zusammen in einem Studio. Ich finde das. Ein bisschen freue ich mich auch heute, dass es so ist. Weil das mal zeigt, dass du. Warum bist du eigentlich in Berlin genau?
Verrate ich dir nicht.
Das ist auch, du bist so ein Geheimniskrämer geworden. Ja, ich gehe in den USA.
Tandem. Mein Tandempartner. Ich habe mich gestern mit meinem Tandempartner getroffen. Ich mache gerade Tandem. I try to improve my English.
Noch ein Treffen gleich mit Schweighöfer?
Yes, and Florian David Fritz.
Und da hast du auch eine Rolle angeboten bekommen in der nächsten Komödie, dass du mal so als
Dödel... Ich spiele den Bösewicht in Bibi und Tina 4.
Ja, das wäre schön. Hast aber
ja, kannst du nichts gegen sagen, ne?
Nee, kann man nichts gegen sagen, weil ich habe die Latte sehr hochgelegt auf Teil 2.
Oh, ich habe eine Anfrage bekommen von Disney, ich soll irgendwas,
Setze dir so anfangen, oh, ich habe übrigens eine Anfrage von Disney und du bist gelangweilt, ganz kurz, der gelangweilte Ton von Jan Böhmermann, jetzt hat er gerade die Arme auch noch so hinterm Kopf und sagt so, ah, ich habe gerade eine Anfrage von Disney bekommen, Matthias Schweighöfer will übrigens auch noch
was. Wer erzählt von irgendwelchen komischen Castings, wo er abgelehnt hat, innerlich?
Die haben mich abgelehnt. Die werden sich nie wieder melden. Weißt du was, ich spüre, ich bin inzwischen so weit schon in meinem Leben, ich spüre, wenn ich einen Raum betrete, ob das hier überhaupt irgendwie mit, also ob das mit Erfolg gekrönt wird, also wenn ich da wieder rausgehe. Ich weiß das schon vorher, wenn was nicht klappt. Eigentlich müsste ich gar nichts mehr machen.
Ah, das war aber schön heute. Wir sind in diesem Raum, war ich noch nie mit dir. Wir sind hier.
Ich bin ja ganz häufig. Ich sitze hier immer, wenn du in Köln irgendwie da irgendwie.
In diesem Raum bist du oft?
Ja.
Das ist der einzige Raum, nebenan, Fenster, aber mit so einem vergitterten Fenster.
Nee, weil nebenan immer Hörbücher aufgenommen
die
werden.
Die letzten Jahre von Erich Mielke wurden, glaube ich, auch so. Genau in solchen Räumen hat er gelebt.
Das ist eine ganz kleine Knastzelle, in der wir uns gerade befinden.
Es ist original so eine Knastzellengröße. Ein bisschen zu niedrig wahrscheinlich noch.
Stell dir mal vor, hier müsstest du den ganzen Tag verbringen.
Ja, na gut, wenn du auch so ein Waffelei hast und hier ein paar Haribos, ist das doch okay.
Und WLAN?
Und WLAN.
Highspeed-WLAN.
Aber es gibt kein WLAN im Knast, ne? Das ist scheiße.
Gibt's nicht, ne?
Das muss bestimmt auch irgendwann geändert werden, weil du kannst die Knastis nicht nur auf Zeitung lassen.
Hatte
scheiße.
Uli Hoeneß WLAN?
Glaube ich nicht. Jens WLAN.
Ja. Henning WLAN. So.
Ja. So. So.
Ja. Mal kurz,
weißt du, was mein Sender ZDF Neo, Stichwort so, was mein Sender ZDF Neo getwittert hat, bevor die letzte Sendung lief?
Na?
Gleich kommt das Neo-Magazin. Wird sicher cool.
Echt? Haben die
das als Werbeslogan. Das war sanft und sorgfältig. War sicher cool. Komm, aber wissen wir auch nicht ganz, vielleicht. Pff, mal gucken. Das war sanft und sorgfältig am 6. März.
Ja. Making of die gläserne Sendung.
Ja, wir haben heute ganz schön viel die Hosen runtergelassen, muss ich schon sagen.
Ach, haben wir gar nicht. Das ist doch alles nur Hülle.
So richtig haben wir nicht die Hosen runtergelassen, aber meine Damen und Herren,
will auch, dass wir richtig die Hosen runterlassen.
Das stimmt. Kleine Penisse, schwitzende Männer und kleine Penisse gibt's am Neuendorfplatz
genau.
Jetzt muss man was Ernstes sagen. Es gibt in jeder größeren Stadt gibt so Organisationen, die sich darum kümmern, dass man so Patenschaften für Flüchtlinge übernimmt.
Ja.
Und denen so ein bisschen hilft,
ja.
Sich hier zurechtzufinden. Und wer Zeit hat, kann das ja mal machen.
Wirklich?
Ja.
Gibt es hier in Berlin sowas auch?
Gibt es in Berlin auch, gibt es in jeder großen Stadt, auch ja? Kleineren Städten gibt es das. Ich sage jetzt mal so völlig ironiefrei. Können sich ja mal erkundigen und dann können sie mal gucken, was gibt. Kann gut sein, kann auch scheiße sein, aber wenn es gut ist, bringt es allen was.
Ich habe dazu eigentlich eine Geschichte zu erzählen, die jetzt aber auch zu lange geht.
Kannst du nicht vielleicht nur jedes zweite Wort erzählen?
Das Problem ist, dass diese Organisationen besser organisiert sein müssen teilweise. Im Tempelhofer Feld zum Beispiel wollten wir Jacken abgeben und keiner wusste, wie man das machen konnte.
Ja, ich habe auch Koffer abgegeben und musste dann durch die halbe Stadt fahren in Köln, um dann irgendwie zum ASB-Zentrale, die wusste auch keiner, wohin damit. Haben über Twitter aufgerufen, wir brauchen Koffer, ich hatte einen ganzen Keller voller Koffer. Irgendwie Werbegeschenke und so, und wusste aber keiner, wo die hin sollen.
Ja, das ist alles nicht so gut organisiert, vielleicht müsste Til Schweiger sich da mal irgendwie...
Ja, oder Matthias Schweighöfer und Florian David Fritz.
Vielleicht sollten die da mal über einen Film machen.
Ja,
ne?
Und das
die geile Flussfahrt.
Eine Mumie auf großer Fahrt.
Eine Mumie auf große Fahrt.
Manfred die Segelmumie.
Flüchtlinge treffen auf ein Segelschiff, wo eine Mumie wohnt, gespielt von Matthias Schweighöfer.
Ja, aber die Mumie ist eine nette Mumie. Die hilft den Flüchtlingen und reicht in der Hand, aber dann greifen die Flüchtlinge nach und die Hand fällt ab.
Ja, genau.
Dann können sie sich aber dran festhalten.
Sinnbildlich ein bisschen für unser Land jetzt so. Ne? Ja. Wir reichen die Hand und dann fällt die Hand ab.
Ich bin, auch weil mich die Bundeskanzlerin bezahlt, voll auf Linie mit Angela Merkel. Voll.
Wirklich?
Voll. Komplett. Bin komplett auf der, auch völlig unkritisch. Bis sie am Neulendorfplatz mit Crystal Meth erwischt wird.
Dann wendest du dich. Was machst du heute noch?
Ich werde gleich nochmal zum Neulendorfplatz gehen und mal gucken,
okay,
was da so los ist.
Der wird jetzt richtig Fame gemacht von uns, der Neulendorfplatz.
Neulendorfplatz, der Nolli.
Der Nolli.
Schwitzende Männer mit kleinen Penissen.
Hermann von Fehn kommt auf Tour.
Habe ich schon gesehen im Internet.
Hermann von Fehn hat auf Deutschlandradio ein Interview gegeben.
Ja.
Der traurige Clown. Willst du den einladen in unsere Sendung?
Gerne. Wenn wir nicht Holländisch sprechen müssen. Wenn er uns verraten kann, ob es diesen Freizeitpark noch gibt mit den entsprechenden Papierkörben.
Weißt du, was mein erster Gedanke war?
Hm?
Jetzt kommt der Rassismus-Olli in mir durch.
Ach, Rassismus-Olli.
Der gibt dieses Interview und der singt seit 30 Jahren auf Deutsch. Und er spricht immer noch da hat das Frau dann gesagt. Also
der harte Frau, wie Rudi Carell, die auch hochdeutsch.
Ja, und dann denke ich so, come on, Alter, jetzt singst du schon so lange, jetzt musst du auch mal richtig können. Weißt du, beim Flüchtling verstehe ich das.
Ja.
Aber bei Hermann von Fehn wiederum.
Kein Verständnis.
Inakzeptabel.
Der soll vernünftig Deutsch lernen. Oder raus aus unserem Land.
Oder er soll dann, das ist also, entweder er gibt jetzt mal alles.
Oder nichts.
So, das war's für diese Woche. Wir wünschen Ihnen schönes Wochenende. Ausklang, schönen Sonntag noch. Nächsten Sonntag sind wir wieder für Sie da in alter Frische.
Jetzt habe ich gerade eine SMS bekommen. Heinz Strunk findet die Aktion super, weigert sich aber einen Judo-Anzug anzuziehen.
Welche Aktion?
Verraten wir nächste Woche.
Alles klar. Du machst schon wieder Werbung für deine Sendung.
Nee, ja. Heinz Strunk. Ich mache Werbung für Heinz Strunk. Neues Buch, Bestseller. Ich glaube, auf Platz 5 oder 6 eingestiegen jetzt in der Bestsellerliste. Völlig verdient. Kaufen Sie alle das Buch von Heinz Strunk, Der goldene Handschuh.
Ja, und sonst kaufen Sie einfach CDs von mir, wenn das Buch nicht da ist.
Nein. Olli.
Ja, darf man auch mal machen.
Nein, darf man nicht.
Ironisch gebrochen darf man alles im Radio machen, Jan.
Du mit deiner Ironie. Ironie funktioniert nicht in Berlin-Mitte.
Ja.
Da sind die Leute zu schlau für Ironie. Ironie ist das Mittel der Dummen. Das Leute, stimmt. Die keinen Bock haben, weiterzudenken, die bedienen sich der Ironie. Denk doch mal nach, dann gibt es nämlich nichts mehr zu lachen auf der Welt. Wenn man genug nachdenkt, dann gibt es keine Witze mehr. So.
Das stimmt. Und hier ist völlig ironiefrei I Wish I Can Fly, oder wie das heißt, von R. Kelly.
I Believe I Can Fly.
R. Kelly.
Und das Lustige ist, dass R. Kelly das singt und der mega bekannt für seine Flugangst ist. I Believe I Can Cross the Ocean with the Queen Mary 2, otherwise I
Stay
in the
USA. Der hat einmal Europa gespielt und ist 2 Wochen mit dem Schiff gefahren.
Ja, Idiot.
Tschüss.
Radio 1. Sanft und sorgfältig. Mit Olli Schulz und Jan Böhmermann.